Bringst du uns rein, oder?
Ich bringe uns sehr gerne rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Gediegen rumoxidieren. Ich bin Tanja und heute habe ich wieder unseren Special Guest Star dabei, Paddy, der jetzt zum dritten Mal dabei ist für unsere 90er-Reihe. Und das ganz Besondere an dieser Folge ist, wir sind nämlich nur zu zweit, heute einmal ohne Alena. Aber wir wollten trotzdem gerne unsere dritte Folge der 90er-Specials mit aufnehmen. Hallo, Paddy. Ja.
Moin, hallo. Ja, das bringen wir die Trilogie zu Ende, irgendwie anders als geplant. Aber ich denke, uns liegt der Film, also ich spreche mal für uns beide, sehr am Herzen, dass wir das jetzt, und es ist jetzt früh am Morgen, wir wollten nicht... dass wir das umsonst uns aus dem Bett gequält, will ich nicht sagen. Ich stehe eigentlich jeden Samstag so früh auf. Aber ja, jetzt sind wir hier und jetzt machen wir das Beste daraus, würde ich sagen.
Genau, auf jeden Fall. Also so früh, wir sagen mal nicht, was die Uhr gerade so sagt. Aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, ich könnte mich jetzt schon auch umdrehen und noch weiter schlafen. Aber ja, so ist das. Außerdem wollen wir dann ja den Tag auch noch nutzen. Ja, und ich glaube, so die, zumindest eine Anekdote von Alena kann ich zu dem Film auf jeden Fall noch erzählen. Das berichtete sie schon, ich glaube, ein paar Mal. Das können wir nochmal aufgreifen. Denn jetzt bin ich ja endlich dran. Oder endlich ist gut. Ihr seid natürlich die Älteren. Das ist ja schon klar, dass ihr dann den Vortritt habt. Wir schreiten in den 90er Jahren einfach weiter voran und sind jetzt im Jahr 1993. Und um diesen Film ein bisschen einzuleiten, Paddy. Wenn es so einen großartigen Park gäbe auf irgendeiner exotischen Insel, wo du hinfahren könntest und wieder lebendige Dinos angucken kannst, würdest du da hinfahren?
Würde ich tatsächlich, auch wenn ich den Film, den wir heute besprechen, schon ein paar Mal gesehen habe, ich würde trotzdem immer noch hinfahren. Und jetzt kannst du ja den Filmtitel gerne droppen.
Jurassic Park, der erste Teil. Ja, ich würde auch hinfahren. Vielleicht mit so einem leicht mulmigen Gefühl. Ich würde dann aber in diesen Autos sitzen bleiben, wenn man da immer noch so mit Autos durch die Gegend fährt. Oder was war das bei den Jurassic World-Dingern, diese komischen Kugeln, mit denen man durch die Gegend fahren kann?
Ja, also jetzt hat man ja genug Jurassic Park-Teile gesehen. Jetzt weiß man ja quasi, was man nicht tun sollte. Und ja, eigentlich kann ja quasi nichts mehr passieren.
Ich weiß ja nicht. Okay, man sollte das nicht mit Frosch-DNA verbinden, damit die sich dann nicht doch fortpflanzen können. Die Raptoren sollten nicht zu intelligent sein. Naja.
Ja. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Ich glaube, richtige, echte Wissenschaftler schlagen sowieso die Hände über den Kopf zusammen bei den wissenschaftlichen Erklärungen. Allein schon bei dem... erst erklären die uns, oder es ist ja auch tatsächlich... Das weiß ich sogar wissenschaftlich erwiesen, dass die näher an den Vögeln dran sind. Und was hat denn Frosch-DNA in einem Vogel verloren, frag ich dich. Ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre viel schlauer gewesen, hätten die das so mit Vogel-DNA weiter verbunden. Dabei waren sie mit der Erkenntnis ja aber tatsächlich so ein bisschen vor der Wissenschaft. Also, dass sie gesagt haben, dass gerade so Raptoren eher vogelmäßig sind. Und heute ist man ja durchaus so weit, dass man sagt, die Dinos sind ein bisschen weniger wie ja, Reptilien und hatten vielleicht auch eher Federn als Schuppen, was ich auch sehr spannend finde.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe die Romanvorlage Dino Park von Michael Crichton oder Crichton, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, nicht gelesen. Ich habe nur... gehört oder im Wikipedia-Eintrag oder so, dass sich Steven Spielberg oder die Drehbuchautoren, Steven Spielberg ist ja in Anführungsstrichen nur der Regisseur, aber das extrem von der Buchvorlage abweicht, dass allein John Hammond, der Gründer des Parks, viel positiver und mit einem naiven Forschungsdrang eher im Film rüberkommt, während er in der Buchvorlage doch ein sehr habgierig, also eher den kommerziellen Aspekt ausbeuten möchte. Und für den Part haben sie ja im Film diesen Anwalt. Ja. Und ich weiß nicht, ob es den im Buch auch gibt, keine Ahnung.
Ja, nach dem, was ich gelesen habe, gibt es schon so die Charaktere, aber die Wichtigkeit ist ein bisschen verschoben. Und es sterben andere Leute. So im Buch stirbt wohl der Chaos-Theoretiker, das hätte ich sehr schade gefunden.
Der spielt von Jeff Goldblum.
Ja, genau.
Ian Malcolm, Dr. Malcolm.
Ja, Dr. Malcolm. Der mit seiner Sonnenbrille. Den finde ich irgendwie ganz fesch.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Charakter, der ja den die Fortsetzung quasi alleine stemmt. Da ist ja der Rest vom Cast nicht mehr dabei, außer, ich glaube, John Hammond noch mal ganz kurz am Anfang und am Ende oder so. Ja, genau.
Also ich habe auch Teil 2 und Teil 3 schon mal gesehen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen her. Ich glaube, letztes Jahr irgendwie. Aber ziemlich gut. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Science-Fiction- und Abenteuerfilm von 1993. Was ich übrigens auch sehr passend fand, der ist am 2.9. In Deutschland in die Kinos gekommen. Also so fast mein Geburtstag. Immerhin der richtige Monat.
Ja, und wir nehmen den quasi fast zum 30-jährigen Jubiläum ein Jahr zu spät quasi auf den Podcast. Aber ja, der Film ist einfach 31 Jahre alt. Und ich muss sagen, hast du den Film auch nochmal aufgefrischt? Hast du ihn vor ein paar Tagen? Oder
ja, ich habe ihn vor ein paar Tagen nochmal geguckt.
Und wie findest du, sind die Effekte gealtert? Deine ehrliche Meinung?
Also richtig gut.
Unglaublich.
So gut. Also diese Dinos, diese Raptoren in der Küche, ich finde die so gruselig. Das ist, ich meine, das ist ja mehr Science Fiction, aber diese Raptoren, wie sie da in die Küche reinkommen, und die wirken so furchtbar die wirken sehr, sehr intelligent. Und die fand ich echt gruselig. Also insgesamt mega gut. Das habe ich, ich habe mir schöne Notizen gemacht während des Films gucken und habe mir auch aufgeschrieben, wie gut das einfach alles ist. Bis auf eins, wenn sie mit dem Hubschrauber dahin fliegen, dann gibt es ja diese Szene, wie sie im Hubschrauber sitzen und zur Insel fliegen. Und die ist jetzt, finde ich, nicht so gelungen. Das wirkt ein bisschen mehr wie so eine Zugfahrt. Aber naja, das ist dann vielleicht meckern auf hohem Niveau.
Bei einigen, also die Szenen, die am Tag spielen, da merkt man schon, dass der Film dann doch ein bisschen gealtert ist. Zum Beispiel gegen Ende, als der Charakter von Sam Neill, Dr. Grant, mit den beiden Kindern unterwegs ist. Und die schon fast wieder beim Besucherzentrum waren, dann waren sie auf so einer weiten, großen Fläche und so eine, ich kann die Dinos nicht benennen, so eine Herde von Laufdinos läuft da lang und die verstecken sich hinter so einem großen, umgefallenen Ast und die Dinos springen darüber oder laufen darüber und man merkt, dass es halt physikalisch, dass diese ganze Wucht dahinter nicht so gut eingefangen werden konnte, weil die Dinos natürlich CGI-mäßig eingefügt wurden und das sah halt nicht so aus, als würde es halt wirklich passieren, sondern tatsächlich wirklich, dass es da nur so drauf. Aber das ist halt wirklich meckern auf dem Niveau, weil man muss das Alter des Films natürlich berücksichtigen. Richtig hervorragend finde ich tatsächlich die Szenen, in denen animatronische Puppen zum Einsatz kommen.
So und gut.
Die Szene mit Dr. Sadler und dem kranken Triceratops, wo sich Dr. Grant noch auf sie drauflegt und der Triceratops so atmet und der Körper wirklich so mit den Atemgeräuschen hoch runter geht. Das ist ja wirklich eine reine Attrappe, eine Puppe quasi, die quasi gebaut und erweitert wurde und sich dann und die wirklich jemand bedient. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so gut gealtert ist, weil vieles handgemacht ist und Computereffekte altern schneller, finde ich. Also ich finde jetzt die Filme jetzt von 2020 oder 2018, 19, die sich nur auf CGI verlassen, die werden schneller von der Zeit eingeholt als so Filme, wo noch viel gebaut wurde oder viel Attrappen benutzt werden, echte Schauplätze quasi benutzt.
Total, da bin ich ganz bei dir. Diese animatronischen Dinos, die machen so viel aus. Diese Szene, wo der Alan Grant da auf dem Dino liegt, ist das nicht inzwischen auch so ein Meme, wo man dann immer nur ihn sieht, wie er dann dieses völlig beseelte Grinsen im Gesicht hat und dann mit diesem Atem hoch und runter geht?
Die Szene darauf mit Jeff Goldblum, wo er auf den großen Haufen Exkremente zusteuert, that's a big pile of shit, das ist auf jeden Fall ein Meme geworden. Das benutzt ein YouTuber, Eve, Ex-Movie-Pilot, mittlerweile hat er seinen eigenen Kanal Believer. Öfter mal, wenn er einen Film zerreißt, dann blendet er öfter mal irgendwie, sagt er, Jeff Goldblum, was halten wir von dem Film? Dann blendet er die Szene ein.
Big pile of shit.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Meme geworden.
Oh, richtig gut. Ja, also das macht, glaube ich, auch echt einfach den Charme von diesem Film aus, dass diese Dinos so echt wirken. Und es wurde natürlich ein bisschen animiert, so gerade wenn die sich noch mehr bewegen, aber die konnten sich ja auch bewegen und insgesamt sind wohl nur 6 Minuten von wirklich Animation in dem Film zu sehen und der Rest sind einfach diese animatronischen Puppen. Und dieser kranke Triceratops, der wurde, wenn ich das richtig gelesen habe, von 18 Leuten bedient.
Das ist heftig.
Ja, ich weiß nicht, ich meine, also die Handlung kennt man wahrscheinlich, aber vielleicht kann man da doch so ein bisschen durchgehen. Steven Spielberg hat das Ganze ja, hat ja Regie geführt, sagtest du ja auch schon. Und der Weiße Hai war ja vorher,
ja,
oder?
Viel. Ja. Also der Weiße Hai war irgendwann in den 70ern. Das ist gerade, Jurassic Park ist richtig die Prime-Zeit von Steven Spielberg. Er hat vorher, ich glaube, es war vorher Schindlers Liste gemacht.
Nee, direkt danach. Also die haben das abgedreht, okay. Dann ist er nach Europa für Schindlers Liste. George Lucas hat diesen Film fertig gemacht und immer mit, wie auch immer man das damals, konnte man damals schon Videotelefonie? Jedenfalls hat er immer mit Steven Spielberg in Europa sich dann abgesprochen, während der Schindlers Liste gedreht hat, was ich auch total verrückt finde.
Man muss sich mal überlegen, was für ein Mojo Steven Spielberg zu Beginn der 90er hatte. Mit Schindlers Liste hat er ein wirklich einfühlsames oder ein wirklich heftiges Thema angepackt. Ein Film, der bei Fernsehübertragungen auch ohne Werbeunterbrechung gezeigt werden muss, weil das so ein berührendes Thema ist. Kritikerlob und Oscars überhäuft. Und dann hat er mit Jurassic Park einfach den kommerziell, bis 1997, bis Titanic kam, den kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht. Und alles innerhalb weniger oder innerhalb eines Jahres. Das ist einfach, also diesen Mann kann man, glaube ich, in der Liste der besten Regisseure gar nicht hoch genug ranken, dass der sowas, jetzt ist ein bisschen ruhiger, ich glaube, jetzt tritt er eher so als ausführender Produzent oder ganz selten noch als Regisseur auf, aber damals war seine Schaffenskraft war damals unglaublich.
Da war er ja auch noch jung und agil, sage ich mal, der ist inzwischen ja auch schon ein bisschen was älter, aber ich finde es auch mega krass. Und ich finde, man merkt so ein paar Sachen von, was beim Weißen Hai funktioniert hat, was ja auch so aufgegriffen wird. So, dass man die Dinos ja sehr lange gar nicht sieht. Dann raschelt was im Gebüsch und man sieht dann irgendwie mal ein Auge und dann wird irgendwie ein Mensch da durchs Gebüsch gezerrt, aber man sieht die eigentliche Kreatur sehr lange nicht.
Ja, das ist auch ziemlich gut aufgebaut, weil ich finde, dann müssen wir auch gleich zu dem Mann kommen, der Steven Spielbergs, ja, also den man immer in einem Atemzug mit Steven Spielberg nennen muss, John Williams als Verantwortlicher für die Filmmusik. Ich finde, das hatte ich dir ja auch schon per WhatsApp geschickt,
ja.
Die erste Begegnung von der Gruppe um John Hammond, Dr. Sattler, Dr. Grant, Dr. Malcolm, die fahren so mit dem Jeep so zu der ersten Attraktion, direkt nach der Ankunft. Und dann sieht man erst nur die Gesichter von Dr. Grant, Dr. Sattler, wie sie irgendwie mit offenem Mund da stehen. Und dann hört man schon langsam das musikalische Thema von Jurassic Park. Diese ganz optimistische, sanfte so Abenteuermusik. Und dann sieht man halt den Brachiosaurus. Ja, für Nicht-Paläontologen, das ist ein Langhals. ganz friedlich, wie der da irgendwie zu einem Baum, sich da Blätter vom Baum holt oder so.
Yeah.
Und dann diese Musik, die sich wirklich, ja, die klingt wirklich nach Abenteuer, epochal, die sich so aufbaut. Und dann John Hammond schließt dann ab mit Willkommen im Jurassic Park. Und das ist einfach für mich eine, ja, ich bin Baujahr 90. Wie gesagt, ich bin eher mit Filmen aus den 90ern sozialisiert, aber für mich wahrscheinlich die kraftvollste Filmerinnerung, die ich, oder eine der ersten Filmerinnerungen, die ich habe. Und die hat mich auch letzten Sonntag, als ich den Film wieder aufgefrischt habe, einfach Gänsehaut. Diese Szene funktioniert halt immer noch unglaublich gut.
Ja, das ist so gut gemacht mit dieser Musik, wenn man dann da sieht, der Chaos-Theoretiker sieht es, der, wie heißt er jetzt nochmal? Sam Neill, wie heißt er denn? Alan Grant sieht das und wie er dann ja die Alice Sattler am Kopf packt und dann so dreht, dass sie dann erst mal hinguckt, kann keinen Ton sagen, aber sowas von, ja, ergriffen von diesen Dinos. Das ist schon richtig schön aufgebaut. Auch insgesamt so die Musik, wie sie sich da durchzieht, um das Gruselige dann so ein bisschen aufzubauen, wenn es dunkel ist und man nicht weiß, wo die Dinos sind.
Ja, auf jeden Fall unglaublich.
Naja, und dann haben sie ja ihre Dinosaurier-Mücke in Bernstein, aus der sie diese ganzen Dinos gemacht haben. Ich habe mich dann kurz gefragt, ob es früher eigentlich wirklich überhaupt schon Mücken gab. Dann müssen das ja sehr kräftige Mücken gewesen sein, wenn sie durch so eine Dino-Haut durchpieksen können.
Ja, das ist, glaube ich, wieder der Science-Fiction-Part. Also ich glaube, man muss sich tatsächlich eher den Film genießen, als die wissenschaftliche Möglichkeit dahinter zu erfragen. Weil da muss man ja schon mit sehr viel Wohlwollen, also allein eine gut erhaltene Mücke, die dann im Harz irgendwie haften bleibt und dass man dann 65 Millionen Jahre später dann noch vorhandene DNA-Stränge irgendwie extrahieren kann. Also das ist ja wahrscheinlich die Science-Fiction-Literatur dahinter. Ich finde tatsächlich, es ist ein Blockbuster, es ist Familienkino, jetzt nicht für die ganz Kleinen, aber ich finde den ethischen Part dahinter, John Hammond lädt ja die anderen Doktoren ein, weil er eine Expertise braucht, um den Park zu öffnen. Dann gibt es ja den Anwalt, der die Investoren vertritt und die Wissenschaftler, die das Ganze bewerten sollen, ob das irgendwie wirklich vertretbar ist, den Park zu öffnen. Und da hat Dr. Malcolm was Krasses gesagt. Irgendwie, ich kann es nur paraphrasieren, aber sie haben sich nur gefragt, ob es möglich ist. Sie haben sich nicht, sie haben das genommen, was andere Wissenschaftler errungen haben und schon direkt Pausenbrot-Lunchboxes und Merchandise draus gemacht, einen Aufkleber drauf gemacht und es verhökert. Und die Dinosaurier sind ja nicht irgendwie gestorben wegen Umweltverschmutzung oder so, weil sie oder selbst verschuldet verstorben, sondern einfach, weil sie von der Natur selektiert wurden zum Aussterben. Und genau, Dr. Malcolm kritisiert so, dass man kein Recht darauf hatte, die jetzt wieder zurückzubringen. Und dass ich, wie gesagt, es ging nur um den Ehrgeiz, das zu vollbringen. Aber man hat sich nicht die ethische Frage gestellt, ob das überhaupt, ob man es überhaupt tun sollte.
Ja, also nur weil man es kann, muss man es deshalb auch machen. Was ja eine durchaus relevante Frage ist. Also heute ja auch genauso relevant wie früher, wenn man dran denkt, was man gentechnisch alles irgendwie machen kann und manipulieren kann, von natürlich Klonen, aber auch über, ja, wie man auch so menschliche Kinder die Gene manipulieren kann, damit dann am Ende da das rauskommt, was man will oder so. Geht ja auch irgendwie in die gleiche Richtung, nur weil man es kann, also muss man es machen.
Ja, also ich finde auch, das, was hier Mr. Hammond, John Hammond darauf erwidert, charakterisiert ihn ziemlich gut, dieses Naive, er erzählt dann irgendwas von, ja, hier der Kondor ist vom Aussterben bedroht und wenn ich hier Kondora schaffen würde, würde keiner was sagen, das unterstreicht seine naive Art zu argumentieren, weil darauf nimmt ihn ja Dr. Malcolm auch wieder auseinander. Die Dinosaurier sind ja nicht wegen der Rodung der Wälder oder sowas, sind ja nicht ausgerottet worden, sondern also es ist einfach passiert. Die waren von einer höheren Gewalt zum Aussterben selektiert worden. Das kannst du nicht vergleichen mit dem Kondor, der vom Aussterben bedroht war, ist oder war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der schon wieder auf der grünen Liste steht. Das ist jetzt, das geht auch zu tief jetzt. Der Kondor interessiert uns heute nicht.
Nein, 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 wir sind bei den Dinos. Ich finde, der Malcolm, der sagt sowieso sehr, sehr viele gute Sachen. Er ist ja auch derjenige, der dann eben davon spricht, dass es vielleicht doch passieren kann, dass die Dinos sich alleine fortpflanzen und dass vielleicht auch alles nicht ganz so durchdacht ist. Genau,
das Leben findet einen Weg.
So als Chaos-Theoretiker, ich weiß nicht, ob man in Chaos-Theorie den Doktor machen kann, aber irgendwie finde ich den echt cool. Der ist für den Film auch relevant, obwohl er ja keine Ahnung hat von Dinos, aber das ist so ein schönes Foreshadowing immer, wenn er vorher dann so sagt, dass, ja, genau, das Leben findet einen Weg und man sollte sich nicht so drauf verlassen, dass es alles so klappt, wie man will. Der Film ist ja ein bisschen älter jetzt. Ich habe mich ein bisschen amüsiert, als sie dann da in diesem Besucherzentrum sind und dann in das Labor gehen und dann ist das Labor voller Asiaten. Da habe ich dann kurz gedacht, okay, das musste jetzt sein. Naja, und dann diese Eigeburt, die sind dann ja dabei, dann sind da ja die Dino-Eier, weil also es gibt natürlich keine unbeaufsichtigten Geburten in diesem Park, weil das sind ja alles Weibchen. Ich finde es schon mal sehr klug, dass sie sich überlegt haben, dass sie nur Weibchen züchten und nicht nur Männchen. Dann gibt es wahrscheinlich deutlich weniger Kämpfe zwischen den Dinos. Naja. Aber dann
willst du dem männlichen Geschlecht unterstellen, dass es viele Kämpfe sucht und grundsätzlich aggressiv ist?
Hier und da, also. Das gibt so eine Affenart. Ich weiß leider nicht mehr, welche Affenart das ist. Da waren die Männchen immer sehr aggressiv, da gab es sehr viele Kämpfe. Und dann ist bei zumindest einer Population eine Krankheit ausgebrochen, dass fast alle Männchen ausgerottet wurden. Und diese Population hat sozusagen gerade eben überlebt. Und dann haben logischerweise die erwachsenen Weibchen die Aufzucht übernommen und dann natürlich auch die nachkommenden Männchen entsprechend anders aufgezogen. Und dort wurde festgestellt, dass diese gesamte Population deutlich friedlicher und weniger aggressiv unterwegs ist, seit einmal alle aggressiven erwachsenen Männchen gestorben sind. Ich finde das durchaus sehr bezeichnend. Gut, es waren Affen. Ja,
das hast du sehr gut wissenschaftlich argumentiert. Gut.
Ja, ja. Ich könnte dir jetzt nicht wiedergeben.
Auch faktenbasiert. Also sehr gut.
Es ist faktenbasiert, ja. Ich müsste mich nur erinnern, wo ich das gelesen habe und was das für eine Affenart war. Aber darüber gibt es, bin ich ziemlich sicher, eine Studie, wenn man sich jetzt auf die Suche machen würde. Naja, gut, aber es ist ja, also wenn man jetzt das so interpretieren würde, dass Dinos vielleicht ähnlich funktionieren wie Tiere, die das heute auch gibt, gerade Herdentiere, ist es ja schon meistens so, dass es sehr viele Weibchen gibt und dann nur so ein Männchen, so ein Leitmännchen sozusagen, weil die sich dann ja drum kämpfen, wer dann seine DNA weitergeben darf und dann eher zwei Männchen in einer Gruppe nicht so miteinander klarkommen. Naja, ja, je nach Tierart halt.
Die Tierwelt ist da brutal. Ich bin ja immer noch schockiert, dass ich das Wissen errungen oder gewonnen habe, dass in einem Löwenrudel, wenn da eine Machtübernahme stattfindet und ein Männchen ein anderes Männchen vertreibt, dass das neue Männchen einfach alle Jungen tötet vom alten Männchen. Und das ist dieses Prinzip, dass er sein Erbgut natürlich als Dominantes durchbringen will. Man kann es verstehen. Also Tiere sind da nicht so empathisch oder es geht da einfach nur darum, sich fortzupflanzen und seine DNA zu verbreiten. Aber das hat mich schon schockiert, wenn da ein Löwe einfach die ganzen Kleinen, die Jungen einfach totbeißt. Ist schon ganz schön schlimm. Aber naja.
Ja, aber es ist ja nicht nur bei Löwen so, das ist bei Wildpferden kommt das wohl auch durchaus vor, wenn die sich wechseln. Und das sind ja eigentlich so Grasfresser. Und bei Bären ist es ja auch so, wenn dann ein männlicher Bär einen weiblichen Bär mit Baby trifft, dass er dann auch häufiger mal dieses Baby tötet, wenn das nicht seins ist. Ich weiß gar nicht, ob die das dann vielleicht irgendwie riechen können, ob sie verwandt sind oder so. Aber das ist halt gar nicht so ein seltenes Phänomen.
Halten wir fest, die Natur ist brutal. Ist nicht alles cute und ist schon brutal.
Ja, deswegen zurück zu dieser Eigeburt dieses kleinen Raptoren. Ja. Das fand ich so verdammt gut gemacht. Das muss ja, glaube ich, auch wieder eigentlich ein animatronischer Dino oder so gewesen sein, der da rauskam. So, aber halt so im Mini-Format und das sah so irre echt aus.
Da kommt auch dieses Foreshadowing zustande. Irgendwie, das Baby kommt auf die Welt und irgendwas wird Dr. Grant erzählt und Dr. Grant, seine Miene versteinert sich. Hier werden Raptoren gezüchtet. Ja. Und da gibt es ja auch noch einen coolen Nebencharakter. Es gibt allgemein viele coole oder interessante Nebencharaktere, die gar nicht so viel Screentime haben. Ich finde den Jäger, ich weiß nicht, wie der heißt, ehrlich gesagt. Ich finde den ziemlich, auch vom Blick, ziemlich intens, wenn er erzählt, nach 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Und dann, wie schnell können sie laufen? 80 bis 90 Stundenkilometer, so schnell wie ein Gepard und so. Ich finde diesen Jäger zusammen mit dem Hacker Dennis Nedry, finde ich, das sind so meine Lieblingsnebencharaktere mit wenig Screentime. Aber Dennis ist dabei echt er ist ja so ein bisschen Antagonist, obwohl es das in dem Film eigentlich nicht gibt, weil er die Embryos verhökern will an einen anderen Konzern.
Und ein ziemlicher Trottel, wie der Auto fährt, immer so dicht am Lenkrad. Ja, naja.
Ja, aber ist er der Einzige, der so und so viel. Da müssten wir nochmal unseren IT-Kumpel fragen, ob das so beeindruckend ist, wenn Dennis erzählt, Dennis Nedry, er kann so und so viele Zeilen in einer Minute programmieren oder sowas. Das war das, was sich die 90er vorgestellt haben, was ein geiler Hacker ist. Wir müssen mal unseren computeraffinen Freund fragen, was der davon hält.
Ja, Jurassic Park kennt er ja hoffentlich auch.
Ja, klar.
Muss er mal sagen, ob das gut ist oder nicht. Aber das fand ich, daran merkt man natürlich wieder das Alter des Films. Diese Computer, die sie da stehen hatten. Geil. Ja. Robert Muldoon heißt übrigens dieser Wildhüter-Mensch. Aber der wird, glaube ich, ja auch nachher von Raptoren gefressen.
Ja, der fährt, der kriegt ja, genau, der wird vom Raptoren. Es ist ziemlich, also die enden, also wenn Charaktere sterben, es sterben, glaube ich, gar nicht mal so viele, aber die bekommen, also er war ja so für die Raptoren zuständig und er gibt sich auch irgendwie seinem Schicksal, geht nicht ohne Kampf unter, er hat ein cooles Ende. Ich finde, aber
Ja.
das Schicksal von Dennis Nedry, er bekommt, was er
Ja.
verdient, seine Geldgier,
Ja.
aber ich finde es richtig gut, also er begegnet
Richtig
ja
gut gemacht.
einem Dilophosaurus. Ich glaube, das ist auch relativ Science-Fiction-mäßig, weil
Ja.
der stellt ja irgendwie seinen Kragen auf und speit irgendwie so ein. Das sieht aus wie
Schleim.
Pech, was er da speit, aber das ist irgendwie so ein Gift. Und der speit das irgendwie Dennis ins Gesicht. Und dann springen ganz viele andere kleine Dilophosaurier. Ich weiß gar nicht, ist er dann noch in seinem Auto oder ist er schon aus dem Auto ausgestiegen?
Ach,
Auf
der
jeden
fährt
Fall
mit seinem
springen
Auto doch halb so einen Wasserfall
so ein
runter und
Wasserfall
dann
runter und dann
kommt ja
kommen
dieses
die und er sagt,
Tier.
ach,
Oh.
bist du niedlich und was weiß ich was.
Ja.
Jetzt geh weg, sonst fahre ich dich um oder so und dann bespeien die mit Gift. Er schreit schmerzerfüllt und ich glaube, dann fadet das Bild out und man hört langsam nur noch, wie die anderen auf ihn dann zur Strecke bringen und so. Also er hat ein
Ja.
ziemlich filmklimatisch ziemlich cooles Ende bekommen für seinen Charakter.
Das stimmt. Das ist auch, aber das fand ich auch wieder so eine verdammt gute Art, diesen Dino dazu vorzustellen, weil der Dennis Nedry klettert da ja irgendwie im Wald rum. Ich weiß gar nicht, was er da machen will. Der bindet da irgendwas um Baum, was auch immer der da versucht. Und dann kommt halt dieser Dino immer um diesen Baum rum und guckt ihn dann so an und dann auf der anderen Seite und diese Geräusche, die dieser Dino macht, das ist auch so ein komisches Keckern irgendwie. Und der bleibt und sagt dann ja so, ja, ach, du bist ja auch ein komischer Dino oder so. Und ich dachte so, ich hätte so eine Angst, glaube ich, wenn so ein Tier vor mir steht und diese Geräusche einfach macht. Ich fand, das hatte einen sehr hohen Gruselfaktor,
Ja,
muss ich
auf
ganz
jeden
ehrlich
Fall.
sagen. Und dann, oh, ja, sprüht er ihn ja einmal an und dann klettert der Dennis Nedry ja in sein Auto. Und dieser Moment, wo er sich umdreht und dann ist auf einmal wieder dieser Dino da. Ich weiß, dass das kommt, aber es hat für mich trotzdem einen totalen Jumpscare-Charakter und ich erschrecke mich jedes Mal.
Also ich finde, im Rahmen dieser FSK, weiß ich nicht, 12-Freigabe wahrscheinlich, nutzt der Film das schon ziemlich gut aus. Also ich muss sagen, ich grusel mich dabei nicht mehr, aber es ist schon. Es ist handwerklich auf jeden Fall gut gemacht. Also das wird gut von Steven Spielberg gut dramaturgisch gelenkt, dass er
Total.
die wenigen, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, so viel Screentime haben die Dinosaurier eigentlich gar nicht zusammengerechnet, aber die Momente werden ziemlich kraftvoll, ausgenutzt oder ziemlich gut dargestellt.
Ja, der Film hat ja auch drei Oscars bekommen, unter anderem halt für seinen Sound. Und ich finde das so wild, wie sie diese Dino-Geräusche gemacht haben, dieser Spuck-Dino. Du wusstest ja sogar den Namen von diesem Dino.
Die
Das.
Dilophosaurus.
Ja, und das ohne Notiz.
Ja,
Ich
ich
bin
muss dazu
beeindruckt.
sagen, bevor du zu den, wie die Dinosauriergeräusche erzeugt wurden, ich bin ja 1990 geboren und die 90er-Jungs wurden auf jeden Fall im Kindergarten schon mit Dinosauriern sozialisiert. Meine Oma hat mir Dinosaurierbücher gekauft. Ich hatte so viele Dinosaurier-Actionfiguren. Ja, also benennen kann ich sie, glaube ich, die populärsten und auch ein paar Underdog-Dinosaurier auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall haften geblieben bei mir.
Oh, nicht schlecht. Ja, nee, bei mir nicht. Ich erkenne so ein paar, aber das reicht. Naja, also dieser Spuckdino, Dilophosaurus,
Spuckdino.
der Spuckdino. Ja, das ist tatsächlich wohl so wissenschaftlich nicht besonders akkurat. Der hat wahrscheinlich nicht gespuckt. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, war das der Dino, der wahrscheinlich eine Länge von 6 Metern hatte und dabei nur ungefähr 500 Gramm gewogen. Was ich sehr krass finde. Also da passt das wieder, diese Verwandtschaft irgendwie zu Vögeln, dass sie dann halt hohle Knochen hatten. Weil sonst kann man ja auf 6 Meter Länge keine 500 Gramm nur wiegen. Naja, jedenfalls,
Ja,
man
ich
hat
bedauere
ein,
das.
ja?
Sorry.
Bitte?
Ich bedauere das halt, genau, bevor ich habe dich wieder unterbrochen.
Schon
Ich
gut.
bedauere das echt, dass dieser Spuckdino, in Anführungsstrichen, der Dilophosaurus, in späteren Teilen einfach gar nicht mehr auftaucht. Der wird einfach recht stiefmütterlich behandelt und kriegt gar keine Screentime mehr. Das, weiß ich nicht, der hat so einen Underdog-Charme. Ich finde, der hätte noch hier und da in den Fortsetzungen. Ich
Ja.
glaube, in Jurassic World oder so taucht der auch für so einen Jumpscare, aber so ein Pentagramm, so ein Hologramm, nee, ein Hologramm taucht da irgendwie auf und das schreckt irgendwie den
Ah.
Charakter von Bryce Dance Howard oder wie sie heißt aus Jurassic World. Aber
das kann sein.
Wie haben sie denn nur die Geräusche erzeugt?
Sie haben genommen die Geräusche, die ein Schwan macht, ein Habicht, ein Affe und eine Klapperschlange. Und daraus haben sie das zusammengemixt.
Das ist krass.
Ja, das ist eine sehr wilde Mischung. Bei dem Brachiosaurus, also das sind ja die mit den langen Halsen, die ja so...
Du hättest das Fun-Fact vorausschicken müssen.
Trivia. Trivia. Ken, es sind Fun-Facts.
Ja.
Bei dem Brachiosaurus, die, also wissenschaftlichen Vermutungen, ich finde es ja sowieso grundsätzlich sehr spannend, dass man so ein paar Skelette findet und sich dann einfach überlegt, wie diese Dinos ausgesehen haben und dann halt so viel da drum rum baut irgendwie, ich weiß nicht. Wer weiß, vielleicht hätten andere Leute die Skelette gefunden und dann hätten wir eine ganz andere Dino-Vorstellung. Also das finde ich sowieso sehr faszinierend. Wobei das, glaube ich, auch passiert ist, dass man Dinos zusammengebaut hat, die das nicht gibt, weil man Skelettteile, die nebeneinander lagen, zusammengebaut hat, die nicht zusammengehörten. Aber naja, dass es heute so Usus ist, dass man sagt, das ist ein Brachiosaurus und die sahen so aus mit diesen sehr, sehr langen Hälsen. Ja gut, das nur nebenbei. Die machten nach damaligen, heutigen Erkenntnissen wahrscheinlich eher nicht so Geräusche, aber damit das im Film ja schöner rüberkommt, das sind ja die, da sitzen doch der Alan Grant mit den beiden Kindern nachher in diesem Baum und dann hören sie doch das Singen von denen. Und das ist nämlich eine Mischung aus Wal, Esel und Pinguin.
Bevor der Mädchencharakter, ich habe ihren Namen vergessen,
Lexi,
vollgerotzt wird von ihm.
Ja, die tat mir da ein bisschen leid.
Was sagst du eigentlich zu den Kinderdarstellern, Kindercharakteren? Ich muss sagen, die haben mich wenigstens nicht genervt. Das ist schon mal mehr, als ich über viele andere Kinderfiguren, so auch so 90er-Filmen oder 80er-Filmen sagen kann.
Ja, das stimmt. Also genervt haben sie mich auch nicht. Ich fand die eigentlich auch gut. Ich fand, die haben auch gut geschauspielert. So. Das ist natürlich, da haben sie halt auch so einen schönen, also es mussten eigentlich ja Kinder dabei sein, weil Ellie Sattler und der Alan Grant, die werden ja vorgestellt, wie sie auch so ein Dino ausbuddeln. Und da ist ja auch ein Kind. Das ist ja eigentlich auch schön. Da wird ja auch schon so ein bisschen Vorstellung betrieben, wie Raptoren so töten und dass die ja sehr gefährlich sind. Weil Alan Grant dann ja mit seiner Raptorenklaue, die er irgendwo her hat, so einem Kind erklärt, das wie das so das funktioniert.
Das ist auch ein ganz furchtbarer Bengel gewesen. Also.
Oh, ja, da fand ich, ich habe mich sehr verbunden gefühlt mit dem Alan Grant, ja. Weil er so sagte, ja, Kinder, die sind immer schmutzig und laut und teuer. Kein Freund.
Ich habe noch einen Fun-Fact zu Sam Neill und den Kinderdarstellern. Sam Neill war damals 45 Jahre alt und so alt ist die Schauspielerin von Lexi heute. Das muss man sich mal vorstellen.
Krass.
Wie alt der Film dann schon ist.
Ja.
Ich finde gerade, ich finde ja diese 90er-Referenzen, also der Film ist ja immer aus den 90ern. Ich habe den Film in der deutschen Synchronisation immer geguckt eigentlich, weil ich letzte Woche keine Lust hatte, die Blu-ray rauszusuchen, habe ich ihn auf Prime angeguckt und da weiß ich nicht, da gab es ja nur in der deutschen Fassung. Aber ich finde, sie bezeichnet sich ja, das hat mich getriggert die ganze Zeit als Hacker. Also sie will, also es soll wohl Hacker sein, aber die Vorstellung hatten die deutschen Synchronstudios in den 90ern oder das kannten die nicht. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, ich bin ein Hacker. Das ist ein interaktives CD-ROM. Ich bin ein Hacker.
Oh, süß.
Das macht mich sauer.
Oh nein.
Ich bin ein Hacker.
Ich habe es auf Englisch geguckt, das habe ich dann entsprechend nicht mitgekriegt, aber oh, Hacker, süß. Ach ja, wie schön. Ja, ich fand die eigentlich echt nicht so schlecht. Ich fand es auch sehr, sehr cool, muss ich sagen, dass nachher dieses Mädchen, die dann ja rettet, wenn sie dann als Hacker da die Computer steuert und dann das alles wieder so anschaltet. Es ging mir ein bisschen auf den Keks, wie oft sie geschrien hat, weil ich fand, das war schon sehr oft. Allerdings war das auch wohl der ausschlaggebende Punkt, warum sie gecastet wurde. Jedenfalls las ich das, also ihre Casting bestand daran, dass sie halt auch für die Audition einfach geschrien hat oder gekreischt eher. Und Steven Spielberg nahm sie dann wohl, weil er hörte sich diese Tapes an und nur bei ihr ist seine Frau irgendwie in sein Zimmer gerannt gekommen, weil sie gucken wollte, ob mit den Kindern alles okay ist. Also ihr Kreischen war wohl eindrucksvoll genug. Ja, aber sonst finde ich die eigentlich durchaus ganz gut. Gar nicht so nervig. Ist okay.
die wurden ja wahrscheinlich drehbuchtechnisch an die Seite von Sam Neill, also Dr. Grant, gestellt, weil der ja von sich behauptet, mit Kindern nichts anfangen zu können und der ja so ein
Ja,
bisschen wachsen
das
soll
war
oder seine
klar.
Vaterqualitäten. Was noch Meme-Potenzial hat, ist einfach, dass ein Wissenschaftler mit PhD, mit Doktorgrad, einen Elektrozaun mit einem Stück Holz testet, ob der noch aktiv ist. Das war schon, ich verstehe nicht viel von Wissenschaft und Physik, aber ich weiß, selbst ich weiß, dass Holz nicht leitet und das war schon ziemlich cool. Das hat auf jeden Fall, ich habe auch schon ein Meme darüber gesehen im Internet irgendwie, he has a PhD und puts wood, ne, irgendwie on the fence oder sowas, also ja.
Ach, zu herrlich. Da habe ich mich dann nachher ja auch gefragt. Also filmisch fand ich das wieder so cool gemacht, dass man die da über den Zaun klettern sieht und denkt, ach ja, klettert darüber und gleichzeitig aber beobachtet, wie Ellie Sattler da durch die Gegend klettert, um den Strom wieder anzuschalten. Man denkt so, ja, sie soll das schaffen, weil die brauchen ja wieder Strom. Aber wenn sie den Strom anmacht, dann werden die auf diesem Zaun gegrillt. Aber so.
Also wie Tim, glaube ich, da runtersegelt, als der Strom angeht, das ist schon ziemlich krass.
Ja, also immerhin ist er dann ja auch kurz ohne Herzschlag. Ich habe mir ein bisschen gefragt, wenn man da, was sind da drauf? 10.000 Volt, wenn
10.000
die
Volt
durch
sind da
deinen
drauf.
Körper jagen. Ich weiß ja nicht, ob du dann hinterher, also ob man dich zurückholen kann.
Er wurde ja direkt weggeschleudert, also es war wahrscheinlich nur ein kurzer Augenblick.
Ah.
Ja, kann ich jetzt aber tatsächlich nicht irgendwie. Man
Naja.
kann es bestimmt in Frage stellen, dass er das überlebt hat, aber vielleicht ist
Aber
es dann
muss man ja auch nicht.
wegen der kurzen Dauer wahrscheinlich.
Also
Ist es
immerhin
vielleicht auch
geht es
realistisch?
ihm dann ja ein bisschen danach wieder so weit gut, dass er dann in dem Besucherzentrum dieses Kuchenbuffet
Pudding
plündert.
und Kuchen da. Aber ich wäre, glaube ich, auch hungrig, wenn ich temporär tot wäre und dann wieder auferstehe, hätte ich, glaube ich, auch
Ja.
erstmal einen Kohldampf.
Ja.
Sterben verbrennt, glaube ich, viele Kalorien.
Ja, bestimmt, bestimmt. Nee, also so dieser Film, also dieser ganze Park, wie der Park aufgebaut ist, das hat mich auch so ein bisschen, irgendwie gibt es nicht diese Serengeti-Parks, wo man auch so in Autos durch die Gegend
Ja,
fährt?
naja,
War ich noch nie.
sogar in Deutschland gibt es ja, glaube ich, einen
Ja.
in Hodenhagen oder so. Irgendwie
Kann sein.
war das noch ein Stück unter Hamburg. War ich, glaube ich, auch
Ja.
mal mit meinen Eltern. Genau, oder in Dänemark gibt es den Löwenpark. Da war ich auch mal mit meinen Eltern, da war ich irgendwie 14 oder so. Und da fährt man da wirklich durch den Park mit seinem Privat-PKW und kann sich die Tiere da ganz entspannt angucken. Darf da natürlich nicht aussteigen, aber das ist dann auch ein bisschen vergleichbar. Ich finde diesen, gut, dass du es angesprochen hast, ich finde diesen Freizeitpark-Charakter. Ich finde gut, dass man auch nicht vergisst, dass es immer noch darum geht, dass das so ein kommerzielles Attraktion werden soll, weil irgendwie gibt es ja noch so eine Kamerafahrt. Das ist so eine friedliche Szene. Alle die Kinder mit Dr. Grant legen sich da in den Bäumen zur Ruhe und dann gibt es so eine Kamerafahrt durch das Besucherzentrum und da gibt es schon die Rucksäcke,
Ja.
die Hoodie, die Pullover, die T-Shirts, alles mit dem Jurassic Park Logo und da weiß man wieder, ja, das soll ja eigentlich, soll das ja mal hier Geld einbringen und ja, genau.
Ja. Dafür wäre es, glaube ich, ein ganz schöner Flop. Erstmal fand ich das cool, dass die ja so elektrische Autos haben, die selbstfahrend sind. Die fand ich, also das war ja auch schon wieder.
93 schon sehr futuristisch auf jeden Fall die
Ja.
Idee, dass sie so auf Schienen fahren und so.
Ja, ich habe mich dann kurz gefragt, wenn ich ein selbstfahrendes Auto habe, warum baue ich dann da ein Lenkrad ein, dass dann niemand auf dem Fahrersitz sitzt? Also das hätte man sich ja sparen können, dann hätte ja vorne noch einer
Ja,
mehr sitzen können, so ein bisschen.
das stimmt.
Aber naja, wahrscheinlich ist da dann das Problem, dass es eben nicht selbstfahrende Autos sind. Aber gut, naja, das sind dann so Kleinigkeiten zwischendurch, die mir dann auffallen, die wahrscheinlich auch nicht so relevant sind. Zumindest nicht für
Ich
die ganze
finde, ich muss auch
Geschichte.
dazu sagen, ich bin ja kein autoaffiner Typ, aber ich finde, die Jurassic Park Jeeps sehen einfach richtig geil aus. Ich finde dieses knallige Gelb, das knallige
Ja.
Grün, das Jurassic Park Logo da auf der Motorhaube oder
Die
an
sind
den
schon cool.
Türen oder so. Ich finde, die Jeeps sehen richtig geil aus. So einen würde
Ja.
ich auch privat fahren. Ich würde privat mit dem Jurassic Park Jeep durch die Gegend fahren.
Den findest du immer, also das Auto findest du wenigstens immer wieder. Das kann dir nicht
Ja, genau.
verloren gehen. Ja.
Ist so.
Ja, aber diese Tour, die sie da machen, die fand ich tatsächlich zu Anfang auch ein bisschen langweilig, weil du siehst Grünzeug und noch mehr Grünzeug und eine Ziege. Das sagen die dann ja auch in diesem Kontrollraum so, ja, zwei No-Shows schon. Ach ja, was ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, Samuel L. Jackson spielt mit.
Ja, und das ist auch richtig heftig, weil in einer, also für ihn, für seine Verhältnisse richtig, er ist ja richtig, na, er spielt halt keinen Samuel Jackson Part. Also,
Nee.
er ist so komplett, er nimmt sich komplett zurück. Es ist ja nicht so wie eine Samuel Jackson-Rolle in einem Tarantino-Film oder so. Es ist ja komplett, ja, ob er jetzt dabei war oder nicht. Also, er wurde ja, ich würde nicht sagen, dass er verheizt wurde, aber
Ja, war schon
er
echt
bleibt
keine
jetzt
große
in.
Rolle.
Ja. Also, ich finde ihn auch schon teilweise ziemlich cool, wie er das mit der Fluppe im Mund
Ja.
irgendwie erklärt, als hier Dennis schon, der Dennis Nedry-Charakter schon weg war, was man jetzt machen muss und so. Und es gibt noch eine ziemlich heftige Szene mit Dr. Sadler, als sie denn den Strom wieder zum Laufen bringt und eine Hand auf ihrer Schulter zerlegt. Ach doch, ach
Ja,
Gott sei Dank, sie leben noch. Und dann war das einfach der abgerissene
abgebissene
Arm von
Arme.
dem Samuel Jackson Charakter. Ich kenne seinen Namen jetzt leider auch nicht.
War
Also
das
ich weiß nicht, wie
sein
seine
Arm?
Rolle hieß. Ich glaube, es war sein Arm.
Puh.
Ja, er ist auch vorausgegangen, glaube ich.
Stimmt. Ja, also so ein bisschen, die fahren halt durch den Park und nachher entsteht das Problem, weil der Dennis Nedry nämlich einen ganz tollen Code schreibt, der sämtlichen Strom oder so abstellt, damit er die Embryonen, die eingefrorenen Embryonen klauen und verkaufen kann. Und dann verfährt er sich auf dem Weg zum Hafen. Naja. Und dann müssen ja den Strom wieder anmachen, weil alle Dinos halt ausbrechen und die Raptoren haben sowieso was, eine Lücke im Zaun schon längst gefunden oder weil sie sich nicht einen Tunnel gebaut. Ich, keine Ahnung. Die sind ja so intelligent. Ja, eigentlich sollte der Samuel L. Jackson auch eine großartige Todesszene bekommen, wo er von den Raptoren verfolgt und, naja, halt getötet wird. Aber die haben ja auf Hawaii gedreht und in der Zeit, in der sie drehten, kam tatsächlich ein Hurricane, der zwar gutes Shooting-Material geliefert hat, weil viel von dem Sturm ist einfach original in diesem Hurricane gedreht. Allerdings hat er auch den Teil vom Studio zerstört, wo dann Samuel L. Jackson eigentlich sterben sollte. Das heißt, man konnte seine Szene nicht mehr drehen. Ja.
Ja, also musste er so offscreen sterben
Ja.
und hat nur noch den Arm auf die Schulter von Dr. Sattler gelegt.
Ja, so ist das. Ich finde, also das ist so viel, so richtig gut handgemacht in diesem Film, auch wenn sie dann in diesen Autos fahren und dann der Chaostheoretiker, der Malcolm, da ja noch irgendwas erklärt mit diesen Wassertropfen bei Ellie Sattler auf der Hand und so. Und dann steht ja dieses Wasserglas da und dann gibt das ja diese Vibration von dem T-Rex. Wo ich mich dann kurz gefragt habe, wenn der
Ja,
T-Rex so
auch.
doll trampelt, dann findet er ja niemals was zu essen, weil jeder kriegt meilenweit vorher mit, dass der kommt. Aber er kann in dem Film ja angeblich bis zu 60 km/h schnell rennen. Also, naja, kommt man ja auch nicht weg.
Ja, das ist ja auch eine Szene, die mit dem Wasserglas in Vibration, die ja auch in der Popkultur oder in vielen verschiedenen Filmen und Serien auch öfter mal zitiert wird, also oder adaptiert wird, ne? Also, der Film hat es schon einen unglaublichen
Ja.
Einfluss auf die Popkultur
Ja.
ab 90er Jahre, würde ich sagen.
Total. Aber ich fand das auch sehr interessant, wie sie diese Vibration hingekriegt haben, weil Steven Spielberg hatte wohl eine sehr spezielle Vorstellung. Und sie haben dann irgendwann festgestellt, man bekommt das hin, wenn darunter praktisch ein Gitarrenstring so bewegt wird. Und der sorgt für diese konzentrischen Kreise im Wasserglas. Das heißt, die haben dieses Glas ins Auto gestellt, in das Auto so eine Gitarrensaite eingebaut und dann lag einer unter dem Auto und hat diese Gitarrensaite bewegt, damit diese Kreise entstehen. Das ist einfach. Ich weiß nicht, ob heute auch noch so viel ist oder ob man sowas dann auch CGI-mäßig einfach animieren kann, aber es ist wirklich so fein handgemacht und die Idee kam denen irgendwie den Tag vorher, bevor sie das gedreht haben, also wild.
Ja, ich glaube, damals musste man noch auf solche Ressourcen und Einfallsreichtum zurückgreifen. Ich glaube, heute kannst du einfach, allein was so Sounddesign angeht, glaube ich, ist Chris, hast du jedes Sample wahrscheinlich schon in einem Computerprogramm drin. Das ist ja auch, wenn du Musikproduzent bist. Also vieles kommt ja auch gar nicht mehr aus Instrumenten oder sowas, sondern vieles kann ja auch einfach aus so einer guten Musikstudio-Software mit Samples. Man kann ja sogar ein ganzes Orchester imitieren, weil irgendwelche Künstler das nicht im Budget haben, ein Orchester zu engagieren, dann kommt es halt einfach aus der Konserve. Es kann auch, deswegen wird es bei Filmen, glaube ich, genauso sein.
Ja, bestimmt. Aber das macht so, also das macht manche älteren Filme echt so viel besser, dass man das eben wirklich selber gemacht hat. Auf dieser Jeep-Tour sagt der Malcolm, finde ich, der Chaos-Theoretiker, auch noch was Gutes. Irgendwie spricht er ja davon, so Dinosaurs eat irgendwas, God kills dinosaurs, man creates dinosaurs, man kill God oder keine Ahnung, irgendwie so.
Ja, genau.
Und dann kommt Ellie Sattler nämlich hinterher und sagt dann, Dinosaurs eat man, women inherit the earth. Ich dachte, ja, genau, finde ich gut. Die Dinos essen die Männer auf.
You got it, girl.
Ja. Und ich glaube, im ganzen Film sterben ja sowieso nur so eine Handvoll Menschen. Aber es sind auch alles, glaube ich, Männer, die da aufgefressen werden.
Es sterben sehr wenige Menschen. Es gibt auch noch mal so eine, wo du das mit Women Inherit Earth irgendwie, so eine Szene, so eine Macho-Szene mit John Hammond. Sollte ich nicht lieber gehen, um das so wieder anzustellen, weil ich bin doch ein Mann und sie sind eine. Und dann, sie sagt nur so, komm, das können wir uns später auf. Ich gehe jetzt einfach, ich erledige den Job. So dachte ich so, ja. Laut Laura Dern auch ziemlich Kick-Ass in der Rolle. Ja,
voll.
Ziemlich physisches Schauspiel nachher, also muss sie ja körperlich doch auch einiges leisten Richtung Finale, während ja Jeff Goldblum eigentlich schon ziemlich früh drehbuchtechnisch quasi auf die, ja, der ist ja dann verletzt und liegt dann da und hat dann gar keinen Einfluss mehr auf die Handlung. Der finale Akt gehört ihm eigentlich gar nicht mehr, das ist ja dann eigentlich nur noch Dr. Grant, Ellie, also Dr. Sattler und die Kinder quasi, sonst gibt's ja eigentlich gar keine Protagonisten. Und die Raptoren und der Finisher natürlich, der ikonische, der T-Rex-Moment, einfach großartig. Furchtbar großartig.
Ja, furchtbar großartig. Ja. Jeff Goldblum, die Szene, bevor er verletzt wird, wo er diese Leuchtrakete da auch anmacht und wegrennt, das war wohl auch so ein bisschen seine Idee. Eigentlich sollte er einfach nur panisch wegrennen, so wie dieser dämliche Anwalt, der da auf Klo rennt. Frage ich mich auch, aus dem Auto renne ich in eine Holzhütte für. Naja, gut, das hat er selbst dazu gemacht. Er meinte, er braucht so einen heroischen Moment, fand ich auch sehr passend. Aber der war irgendwie auch gefühlt für den ersten Teil des Films nur nötig, um so ein bisschen Erklärung zu schaffen, warum denn jetzt da doch die Dinos sich weiterentwickeln. So. Und nachher, ich fand, der war sehr entspannt dafür, dass er irgendwie einen offenen Beinbruch hatte. Dann lag er da immer so rum, aber so mit Schmerzen war irgendwie, ja. Aber ich fand es schön, dass sie den auch mitgerettet haben, dass der überleben durfte. Das fand ich gut. Und dafür, dass es ein Film von Anfang der 90er ist, fand ich, es waren natürlich nicht besonders viele Frauenfiguren, aber die zwei, die da waren, die fand ich durchaus sehr stark. Halt, dass das Mädchen gut ist, hat an jeder Stelle gekreischt. Aber nachher behält sie die Nerven, kümmert sich da um ihren Bruder, wenn sie in der Küche rumklettern. Und Laura Dern finde ich auch richtig gut gecastet dafür einfach. Also schon starke Frauenfiguren, die da aufgebaut wurden.
Ich finde allgemein dafür, dass die Figuren ja eigentlich fast nur auf ihre Umwelt reagieren müssen, also Überlebensmodus schalten müssen, kriegen die halt auch coole Momente, die ihre Charaktere definieren. Also ich finde John Hammond, auch wenn er, also wenn er es am Anfang nicht einsieht, dass man seine Idee, seine Ideale in Frage stellen darf, hat ja auch so eine Reise quasi, dass er reflektiert. Und auch hier der grummelige Dr. Grant, der so ein bisschen zum Beschützer der Kinder wird. Mhm. Also die Charaktere sind jetzt nicht furchtbar deep, aber sie tragen den Film doch, also oft habe ich bei solchen Filmen das Problem, dass mich das Schicksal der menschlichen Charaktere kalt lässt. Allein schon, ich weiß nicht, die Jurassic World Filme, ob wir die nochmal anschneiden müssen, eigentlich meine Meinung nach nicht, aber da lassen mich viele Charaktere kalt. Und das kann ich bei Jurassic Park nicht behaupten, die Charaktere, zumindest die Protagonisten, also was aus denen wird, das lässt mich nicht kalt.
Da bin ich auch ganz bei dir. Das ist so mit den Kindern, klar, es sind sowieso Kinder, das ist ja immer noch was anderes. Aber man möchte auch, dass die das alle schaffen. Und wenn die sich dann alle wiederfinden, das finde ich auch so schön, auch wenn der Alan Grant mit den Kindern da angelaufen kommt und die Ellie Sattler ihnen entgegenkommt, nachdem sie da den Strom wieder angeschaltet haben, finde ich auch.
Ja, und sie war ja da schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen, humpelt und hüpft dann auch noch so rum.
Ja, waren ja auch die Raptoren, das ist auch dieses, das finde ich halt auch irgendwie gut und durchaus so organisch gemacht, wie sich diese Gruppen immer wieder trennen. Das ist ja nicht so, wir müssen jetzt gucken, damit dass dann die Leute alleine unterwegs sind. Nein, die Ellie Sattler bleibt natürlich bei dem kranken Tier und dann ist die aber schon wieder zurück. Ja, ich finde das wirklich schön aufgebaut.
Absolut.
Wir müssen aber, finde ich, auf jeden Fall noch mal über diese Raptoren-Szene in der Küche sprechen. Das ist Die sind dann ja quer durch den Park gelaufen, der Strom ist wieder an. Die Raptoren, das wird ja zu Anfang gesagt, dass die wahnsinnig intelligent sind, dass die dann beim Füttern immer jedes Mal den Zaun attackiert haben, von wo man kam, um zu gucken, wo die Lücke ist. Wo ich schon denke, wenn ja. ich merke, dass ich sehr gefährliche Tiere habe, die sehr intelligent sind, warum züchte ich die dann weiter? Nein.
Ja, also das ist ja so eine Sache, das wird auch, ich weiß nicht, ob die, man weiß ja nicht, ob die wirklich so intelligent waren. Ja. Eigentlich sind die Schädel gar nicht so aufgebaut, dass da wirklich große Gehirne reinpassen. ich finde, das geht noch. Ich finde, jetzt muss ich doch die Brücke zu Jurassic World schlagen, als sie dann irgendwie anfingen, die das Raptoren für das Militär auszubilden. Ja. Oder also Soldatenraptoren. Also ich fand Jurassic World 1 tatsächlich noch enjoyable, genießbar.
Ja.
Aber ich finde, das war mir dann zu viel. Ich meine, die waren dann auch irgendwie mutiert und irgendwie war dann noch auch wieder irgendwelche andere krasse DNA da drin. Aber der eine Typ da von Vincent D'Onofrio gespielt und Chris Pratt ist ja der Raptoren Bändiger quasi.
Mit seiner und, Blue.
Ja, genau. Und das wären die perfekten Soldaten. Und dachte ich mir so,
nein.
Ja, okay, jetzt sind wir in 2015 angekommen. Alles muss bigger, better, greater sein. Und da finde ich das Jurassic Park, also aus dem das 93er Original, noch relativ gut gelöst. Die Raptoren wurden auch ein bisschen überhöht, glaube ich. Also ihre Fähigkeiten. Irgendwas wird ja erzählt, naja, solange sie keine Türen öffnen können, sind wir sicher. Und im nächsten Frame sieht man dann, wie der quasi so auch so einen Türdrücker runterdrückt.
Ja.
Und dann sagen sie, okay, jetzt haben sie das auch gelernt.
Ja, das stimmt. Ja, bei Jurassic Park kriegt es halt hin, die Dinos sind immer noch Dinos. Sie sind auch nicht Monster per se. Es sind immer noch Tiere, sehr intelligente Tiere und ja, die fressen die Menschen auf und sich gegenseitig, aber naja, es sind halt Raubtiere, so ist es, finde ich, alles verständlich und in Ordnung. Und bei Jurassic World, den ersten, ich fand die auch gar nicht so schlecht, da waren natürlich also sämtliche Dinos animiert und das fand ich schon, also die waren ja klar gut gemacht, aber irgendwie schade, weil so dieser gewisse Charme fehlt.
Ich muss kurz zur Qualität von Jurassic World sagen, die werden chronologisch halt in chronologischer Reihenfolge schlechter. Ich finde, der erste ist sogar, ich glaube, ich würde dem ersten, wenn ich das auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten würde, würde ich dem sogar noch wohlwollend eine 7 geben, was schon sehr gut ist. Also Jurassic Park, um das einzuordnen, ist für mich eine 10 von 10. Einfach ein Klassiker. Und die werden nachher hinten raus wirklich schlechter. Der zweite mit diesem großen Anwesen, mit dem unendlich großen Dungeon oder Keller, wo die ganzen Dinosaurier drin gefangen sind. Wie groß ist dieses Anwesen bitte? Und der dritte, da haben sie ja die Legacy-Charaktere, hier Sam Neill und Jeff Goldblum und Laura Dern zurückgebracht.
Fand ich schon ein bisschen schön, dass die nochmal wiederkamen.
Aber da war doch irgendwas mit irgendwelchen Heuschrecken nur, da ging es doch auch gefühlt kaum noch um Dinosaurier, habe ich das Gefühl gehabt. Naja, also wie gesagt, die Jurassic World-Teile sind in chronologischer Reihenfolge schlechter geworden. Aber der erste ist trotz Soldatenraptoren oder Militärraptoren eigentlich noch der genießbarste, weil halt, also Chris Pratt kann, da fing es ja langsam an, dass er solche Franchises anfing, dass er auch für seine physische Erscheinung verändert hat und anfing, solche Filmreihen tragen zu können. Da ging das ja los mit Guardians of the Galaxy. Später kam ja Infinity War dazu, Endgame und natürlich die Jurassic Park-Reihe. Und ich finde, wenn du so einen likable Guy hast, so einen Leading Character, das macht schon viel aus. So einen Typen, der mit Charisma und physischer Präsenz und Schauspieltalent so eine Reihe tragen kann, macht das schon relativ viel aus.
Total. Und bei Chris Pratt finde ich, der hat einfach immer noch so eine gute Mischung zwischen, er kann durchaus ernst, er kann Action, aber er hat auch immer so einen guten Comic Relief immer noch dabei. Es ist einfach immer wieder lustig und das ist so, es funktioniert.
Absolut.
Ja. Ich mag das ja durchaus, wenn man so Sequels macht und dann Originalcharaktere zurückholt, vor allem, weil die einfach alle drei, also Dr. Malcolm, Dr. Grant, Dr. Sadler, die sehen noch so ähnlich aus wie im ersten.
Ist so.
Klar, also irgendwie fast 20 Jahre älter, aber das passt irgendwie, so viel
Ähnlichkeit. Es gibt tatsächlich in der Scream-Reihe, die so total Meta ist und selbstironisch, gibt es tatsächlich auch, ich liebe ja die Scream-Reihe, obwohl die Filme auch immer, also schon sind wir jetzt bei Teil 6 oder 7 auch nichts Neues mehr dazu tragen, aber im jüngsten Teil gibt's auch irgendwie so eine selbstreferenzielle Szene. Ja, Wir sind jetzt im Prequel oder im Reboot und jetzt du bist unser Legacy-Charakter, haben sie zu dem Charakter hier, ich weiß nicht, der Cop halt gesagt, also der Bulle, der seit Teil 1 dabei ist, und du bist unser Legacy-Charakter, du bist schon seit Anfang an dabei. Und dann denke ich mir, das ist schon irgendwie witzig, dass eine Filmreihe, die davon lebt, dass sie einfach Horrorfilm-Mechaniken einfach persifliert oder wie vorführt, so diesen Horrorfilm, die immer gleich ablaufen, man darf sich jetzt nicht trennen oder wir trennen uns und dann wird einer nach dem anderen umgebracht, dass sie so den Spiegel vorhält. Und es funktionieren ja viele Reihen quasi. Man muss sich bloß die letzte Star Wars-Trilogie anschauen, die eigentlich nur noch davon leben, dass sie Legacy-Charaktere irgendwie zurückholen. Und ich finde, für meinen Geschmack, selten so, dass es irgendwie bedeutsam ist. Also selten, dass diese
Ja.
Charaktere wirklich noch einen kraftvollen Moment kriegen, sondern einfach nur noch, um eine Kinokarte mehr zu verkaufen.
Fanservice. Das ist ganz oft
Fanservice
einfach
halt,
wirklich
ja.
nur reiner Fanservice. Aber es
Genau.
funktioniert halt häufig irgendwie. Ja.
Ja, genau, ein Blockbuster-Kino sicherlich, ja.
Ja. Und Star Wars ist auch so eine Geschichte für sich. Ja. Aber, das ist nur ein kleiner Trivia-Side-Fact. George Lucas hat den Film ja hier fertig gemacht und der wurde unter anderem wohl auch davon, wie diese animatronischen Dinos funktioniert haben und so durchaus davon inspiriert, sodass er dann halt Star Wars gemacht hat. Und ich finde, da sieht man so vom.
Aber ich muss kurz unterbrechen, Star Wars
Ja.
ist viel älter als Jurassic Park.
Okay.
Viel, viel älter. Also, das weiß ich nicht, ob das stimmt, was du sagst, weil Star Wars, der
Das
erste Teil,
ergibt
Eine
dann
neue
wenig
Hoffnung, ist aus
Sinn.
dem Jahr 1977. Das kommt nicht hin.
Oh Gott, nein, das
Jurassic
kommt
Park ist
nicht hin.
aus
Aber
93.
nee, aber die neueren drei sind ja auch, die sind ja von Anfang der 2000,
Es
das
gibt,
passt ja auch nicht.
ja,
Also für
es
irgendwas
gibt ja
hat
noch
ihn da
die, es,
inspiriert, vielleicht irgendwelche
es,
anderen.
das kann sein, es gibt die Prequel-Reihe, die mit Dunkler Bedrohung 1999
Ja,
gestartet ist. Das wäre
aber
genug
das ist ja
Abstand
auch
zu
viel
Jurassic
Abstand.
Park.
Ich habe das gestern Abend gelesen, dann habe ich da
Alles
was
gut.
falsch verstanden.
Alles
Aber
gut.
also von irgendwas hat er sich da jedenfalls auch beeinflussen lassen. Stimmt, die anderen sind noch älter. Diese Folge hat ja schon eine Besonderheit dadurch, dass wir nur zu zweit hier unterwegs sind, also eine Besonderheit in der Besetzung. Und jetzt wage ich es und füge noch eine weitere Besonderheit ein, denn hier meldet sich einmal Zukunftstanja zu Wort. Und zwar kann ich es dann doch nicht stehen lassen. Ich muss mir selbst einmal ein bisschen die Ehre retten und sagen, nein, natürlich hat George Lucas sich von Jurassic Park nicht inspirieren lassen, seine Star Wars Originalfilme zu drehen. Da hat Paddy natürlich völlig recht. Die sind ja deutlich vorher entstanden. Aber ich habe einfach nur nicht ordentlich gelesen oder es mir nicht ordentlich gemerkt, vielleicht eher. Denn tatsächlich hat, nachdem er gesehen hat, was für ein Erfolg dieser Film mit diesen geradezu realistischen Dinosauriern hatte, hat er sich entschieden, die Star Wars Prequels zu drehen. Die sind zwar von wirklich ganz Ende der 90er bzw. Anfang der 2000er, aber nun sieht man vielleicht, wie viel Arbeit und Zeit auch in so einen Film fließen muss. Ich weiß, die Prequels werden sehr, sehr unterschiedlich bedacht. Das wollen wir auch mal lieber so stehen lassen fürs Erste. Das ist nichts, was ich, glaube ich, alleine mit mir diskutieren sollte. Aber auch da ist er dem ja treu geblieben, dass eben nicht unbedingt animiert wurde, sondern, naja, wahrscheinlich auch, aber dass gerade halt die Aliens doch ähnlich dargestellt wurden wie den Originalen. Und damit jetzt auch zurück zu Vergangenheitstanja und Vergangenheitspaddy. Aber auch bei den Star Wars-Filmen finde ich das halt so schön, dass man da noch nicht animieren konnte, sondern dass die ganzen Aliens ja so echt gebaut halt sind. Das finde ich, macht bei denen halt auch immer noch den Charme aus bei den Filmen.
Ja,
Oder die
absolut. Die
meisten halt so, das, ja.
Cantina-Szene mit den
Oh,
ganzen ulkigen
ja,
Figuren und
so gut.
die Szene da in dieser Müllpresse oder was ist es, oder
Ja,
Jabba. Ich finde
ja.
das alles, es ist wirklich, es sieht nach Liebe aus. Es sieht aus, dass
Ja.
Leute da Requisiten gebaut haben. Es sieht halt wirklich so aus, als hätten da wirklich Leute ihr Herzblut reingesteckt, um diese Sets zu bauen, diese Puppen zu bauen. Und wie gesagt, heutzutage, ich will auch nicht sagen, dass CGI, dass das keine Arbeit ist, aber das sind halt Nullen und Einsen, die generiert werden irgendwie. Und manchmal sieht es halt extrem unfertig aus. Ich habe es auch mal irgendwie gelesen, dass Filmeffekte immer schlechter werden, weil die alle, so Marvel zum Beispiel, alle nur eine Firma engagieren. Und die müssen so und so viele Filme im Jahr fertig kriegen. Und die leiden unter so einem unglaublichen Leistungsdruck, dass es halt schludrig wird und unfertig wird. Und ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum Marvel so ein bisschen seine Quantität zurückgefahren hat. Aber Marvel hat sich ja extrem, was den Output angeht, extrem zurückgefahren in den letzten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren. Also vielleicht liegt es auch daran, dass mehr Qualität ins Spiel gebracht werden soll.
Das wäre auf jeden Fall schön. Das finde ich nämlich auch manchmal, dass man kann so viel animieren und man kann ja richtig gute Sachen auch machen. Und dann gibt es manche Sachen, die einfach so schlecht sind. Und es fällt, finde ich, schon auf, ob man jetzt da Schauspieler sieht, die mit einer richtigen Figur da interagieren oder ob das Greenscreen ist und dann sind da Leute mit grünen Sachen und Tennisbällen. Das ist so.
Ist so, ja.
Ja. Deswegen zurück zu den Raptoren. Weil gerade diese Szene auch, wie sie die Tür aufmachen, es wurde ja viel vorher davon gesprochen, wie intelligent die sind. Bei den, warte, du kannst doch die Namen, das sind ja Velociraptoren, nein, wie heißen die?
Welche jetzt?
Velociraptor.
Velociraptoren, ja.
Genau. Die man eigentlich gefunden hat, die waren wohl nur so Truthahn groß, also die Skelette, finde ich halt auch spannend,
ja,
dass man so ein Vieh
also
in Truthahngröße hat. Aber es gab auch größere, die waren dann nur keine
Velociraptoren.
Velociraptoren, genau. Ja, aber wie die da ankommen, allein wenn die beiden Kinder sich in der Küche verstecken, weil zwei von diesen Raptoren kommen und dieses Tier durch dieses Bullauge in die Küche guckt, das ist, ich meine, das ist ja eine gebaute Figur von einem Tier, was nicht mehr lebt. Und eigentlich ist da ja kein Leben drin. Aber ich finde alleine diese Augen, wie das da reinguckt, es wirkt so furchtbar intelligent. Also ich habe das Gefühl, da sieht man so richtig die Intelligenz in diesem Tier, obwohl das ja einfach eine Maschine ist. Und dann dieser Moment, wenn diese Kralle kommt und diese Tür aufmacht. Ich finde, das ist so extrem gut gealtert. Das ist...
Ja.
Ja, die machen mir wirklich immer noch ein bisschen Angst, weil ich die einfach so intelligent, also die wirken auf mich so intelligent, dass ich das gruselig finde.
Ja, die Szene führt ja auch zum großen Finale, oder wir befinden uns eigentlich schon im Finale.
Ja.
Das geht ja dann weiter, dass die Menschencharaktere in dieser Besucherzentrum, in der Empfangshalle oder so in die Enge getrieben werden und dann kommt... aus dem Nichts, sag ich mal, der König der Dinosaurier, der T-Rex und zeigt dann so quasi, das wird ja auch in Jurassic World Teil 1, glaube ich, auch nochmal als so eine Art Rivalität aufgebaut, so T-Rex, Raptoren und so.
Ja, und kommt da nicht so ein super T-Rex, der dann nochmal größer ist und den T-Rex
angreift?
Ja,
der kommt in Teil 2.
Ah, okay, den fand ich.
Genau, in Jurassic Park kommt halt der normale T-Rex noch und das sind normale Raptoren, keine Militärraptoren und ich glaube nicht, dass er den Menschen zu Hilfe eilen wollte, sondern es hatte andere Gründe und ja, verhilft den Menschen quasi zur Flucht und da ist auch wieder so eine kraftvolle Szene, auch John Williams, Filmmusik spielt da auch eine Rolle, dass er dieses Jurassic Park Willkommensplakat oder so runterreißt und das fällt
so. Eine schöne Szene.
Das fällt so runter, während er so seinen Siegesschrei performt. Und das ist auch wieder untermalt von diesem heroischen, klassischen Jurassic Park-Thema. Und es ist auch wieder so eine unglaublich gute Filmszene.
Ja, das ist so schön, dieses Banner, wie das da runterfällt, wo ja noch draufsteht.
Ja,
wenn Dinosaurs roamed the Earth.
Ja.
Ja, das ist so perfekt gemacht. Der T-Rex, das ist auch wieder eine ganz interessante Mischung, wo da seine Geräusche herkommen. Das ist nämlich unter anderem von einem Baby-Elefanten, das Tröten, mit so Alligatoren oder Krokodilgeräuschen, was auch immer die für Geräusche machen, gemischt mit Tiger und Löwe und Koala und Wal. Also, ich weiß nicht, diese Sounddesigner, wie die auf die Idee gekommen sind.
Das ist ein Mix, ey.
Ja, dann, die werden wahrscheinlich schon so eine Sound-Datenbank gehabt haben, aber dann sitzt du da und sagst, ach, lass uns mal den Koala nehmen, dann nehmen wir Baby-Elefant und so ein bisschen Tiger. Für den Sound haben die sowas von zu Recht auch ihren Oscar gewonnen. Das sind, ja, die haben, glaube ich, danach sämtliche Dino-Geräusche geprägt, für immer. Und der gute Rexy, eigentlich sollte der T-Rex nämlich laut Drehbuch auch sterben. Und dann fand Steven Spielberg das wohl nicht so passend und hat sich dann entschieden, dass der T-Rex am Ende dann doch kommt und die Raptoren frisst. Eigentlich sollte, glaube ich, einer der Menschen die Raptoren irgendwie mit dem Maschinengewehr schießen oder sowas. Aber also dann durfte der T-Rex bleiben.
Ich finde, er hat sich richtig entschieden,
ja,
dass es ja irgendwo auch Tierwelt ist und die Tierwelt ist brutal, dass es so eine interne Lösung gefunden wird und quasi da so eine Art Raubtierrivalität, Revierstreitig, sowas gibt's ja. Mhm. Und ich finde es tatsächlich gut. Ich finde, das wäre so antiklimatisch gewesen,
ja,
wenn der Mensch mit menschlichen Waffen einfach die Raptoren so niedermäht. Ich finde, er hat richtig entschieden, dass es so eine interne Lösung gibt und dass der T-Rex seinen Status als König der Dinosaurier ist, glaube ich, auch der populärste Dinosaurier auch unter Kindern, ja, dass er dann quasi einschreiten darf. Ich finde, das war dramaturgisch auch aus meiner Sicht eine gute Entscheidung.
Total. Ich fand das auch perfekt passend. Das ist dieses auch dieses Thema so, es gibt immer einen größeren. Die Raptoren fressen die Menschen und dann kommt da aber noch das größere Vieh und frisst dann die Raptoren.
Genau.
Das passt einfach.
Auch das Thema Survival of the Fittest, ne, die ja stärksten überleben. Wie ist es, so ist es im Tierreich halt.
Ja, und dann ist eigentlich der Film auch schon fast zu Ende. Dann schaffen sie es ja doch zu entkommen, weil die Telefone gingen ja wieder, weil der Strom ja wieder da war. Und dann konnten sie sich in Heli rufen und werden da von der Insel ja gerettet. Also zumindest der Hammond, der Alte, wird doch auch mitgerettet, oder?
Ja, der taucht ja in Teil 2 auch nochmal Cameo, als Cameo-Auftritt nochmal auf. Genau, es gibt dann diesen Helikopterflug. Alle sind relativ erschöpft und auch verwundet und
ja, die beiden Kinder liegen an Dr. Alan Grant gekuschelt, genau, und schlafen ein.
Dann kommt auch nochmal die Endcredits, irgendwie richtig gut. Und dann sieht man, glaube ich, so Flugsaurier neben dem Helikopter fliegen, so ganz, aber friedlich, so friedliche Absicht. Ja. Also das fand ich auch irgendwie schön.
Ja, ich habe nur so ein bisschen darauf gewartet, also ich hatte den ja schon mal geguckt, aber irgendwie habe ich darauf gewartet, dass jetzt nochmal so ein Wassersaurier da irgendwie auftaucht oder man nochmal irgend so ein Dino auf der Insel brüllen sieht oder so irgendwas so, um zu zeigen, guck mal, die Dinos leben noch und das geht weiter oder so, aber war gar nicht. Das heißt, der Film war ja, glaube ich, wirklich so als Alleinstehender geplant.
Den Wassersaurier haben sie sich ja wirklich aufgespart bis Jurassic World und ich finde, das ist auch ziemlich gut, das passt dann auch eher so zum 2010er, 2015er Zeitgeist, also das Blockbuster-Kino auch ein bisschen, weiß ich nicht, epischer, die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer ist vielleicht nicht mehr so hoch und da haben sie ja so ein riesen 20 Meter Wasservieh genommen, was dann auch, bringt das nicht auch irgendwie die Assistentin von Bryce Dallas Howard fällt doch in das Maul von diesem Wasservieh, was aus seinem Becken springt und sie fällt da. Und ich finde, das Teil, das haben sie auch mächtig in Szene gesetzt.
Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Megalodon oder irgendwie sowas.
Ach, diese riesen Urhaie.
Diese Urhaie, ja, den haben sie sich ja dann für Jurassic World aufgespart. Und das fand ich auch. Ja, es ist halt so klassisches Blockbuster-Monster-Kino, was Jurassic World nur noch so bedient. Aber das, was er sein will, wie gesagt, Teil 1 kann ich noch genießen.
Aber es gab doch auch hier diese anderen, diese friedlichen Wasser-Dinos, die so ein bisschen aussehen wie die Brachiosaurus nur fürs Wasser. Sowas, was
ja,
Nessie sein könnte.
Aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt im Film Erwähnung fanden oder irgendwie dargestellt wurden.
Gibt das nicht ein, oder vielleicht ist es dann auch ein Jurassic World Film, wo sie auch so wegfliegen von der Insel und man sieht im Wasser, wie so ein Viech den hinterher schwimmt. Aber ja, also bei den Jurassic World Filmen sind die Dinos wirklich mehr Monster und,
ja,
und bei Steven Spielberg sind es halt wirklich noch Tiere und das mag ich auch. Und diese Dinos, die sie da gebaut haben, die haben wohl erst so mit Stop Motion oder so sich das überlegt, das sah wohl nicht so aus und dann sind die auf diese animatronischen Dinger umgestiegen. Und der da engagiert war für diese vorherige Version, das versuchte, da sagte wohl Steven Spielberg zu dem, als er sah, wie gut das funktionierte mit den animatronischen Dinos, so, ja, guck mal, jetzt brauchst du nicht mehr, jetzt bist du so ohne Job. Und der andere meinte so, ja, du meinst wohl, ich bin extinct, also ausgestorben. Hahaha, naja.
Cute.
Ja, aber diese ganze Filmproduktion finde ich auch so cool, weil die Leute, die man praktisch eigentlich nicht mehr brauchte, die sind halt, wurden weiter engagiert und denen wurde dann beigebracht, wie sie halt mit diesen animatronischen Dingern da umgehen und die bedienen und so. Und das finde ich halt auch wieder so cool, ja, dass das nicht so, klar, ist ein Blockbuster, hat viel Geld gekostet und nachher viel Geld eingebracht, nee, aber das ist irgendwie immer noch
das
so.
Muss ich, das, da muss ich kurz unterbrechen. Okay, man muss das auch unter den damaligen Bedingungen betrachten. Ich lese gerade, der Film hatte ein Budget von 63 Millionen US-Dollar. Das hat
Viel oder wenig?
heutzutage, das ist, also heutzutage hat das, ich würde nicht sagen Independent-Film, aber heutzutage, also ich setze mal Avengers Endgame dagegen, der hatte ein Budget von 250 Millionen Dollar.
Oh mein Gott. Naja, wahrscheinlich war die Hälfte davon für CGI und die andere Hälfte für die ganzen hochkarätigen Schauspieler.
63 Millionen Dollar und das Einspielergebnis, ich glaube, hat er jetzt die Milliarde geknackt, weil ich glaube, er kam 2013 nochmal als 3D-Film Jurassic
Ja,
Park nochmal raus.
nachdem Steven Spielberg gesehen hat, wie cool Titanic als 3D war, hat er Jurassic Park in 3D in Auftrag gegeben.
Den hab ich auch mit meinen Eltern 2013 tatsächlich, aber wir mussten nach Hamburg fahren, natürlich in 3D gesehen und ich fand den auch, der wurde ziemlich gut auf 3D transportiert. Ja, also ich finde, ich glaube, damals hast du wahrscheinlich, also damals gab es nicht so große Budgets, da ist 63 Millionen Dollar wahrscheinlich schon
Ja.
viel, aber unter heutigen Gesichtspunkten, also heute kostet ja jeder Film irgendwie 100 Millionen Dollar mindestens, also jeder
Ja.
größere Film. Und das Einspielergebnis dagegen, also bis
Heftig.
1997 der
Bis
kommerziell
Titanic.
erfolgreichste Film, bis
Ja.
Titanic kam, ist schon ziemlich beeindruckend auf jeden Fall.
Das finde ich auch. Und diese Dinos, das ist. Zu denen gibt es auch so ein paar schöne Trivia-Facts. Das ist ja so ein Gestell und dann ist da so ein Latex-Zeugs draufgezogen und dann. Also einmal hat der T-Rex, als er das Auto angreift, einen Zahn verloren, wenn er in das Glas reinbeißt, ist dem Zahn abgebrochen und das haben sie wohl auch einfach so beibehalten. Und das hat ja gestürmt und geregnet, das war ja nicht zwangsläufig fake, die hatten da ja echt einfach diesen Hurricane. Und diese Viecher, das Latex hat sich dann nämlich vollgesogen, dass sie in sämtlichen Drehpausen, damit sie richtig funktionieren, weil da steckte ja Elektronik ohne Ende drin, immer so mit Handtücher und Föhn getrocknet werden mussten. Und irgendwo hatte ich mal gelesen, dass um diesen T-Rex zu bedienen, da auch so ein Typ, also so jemand reinklettern musste, um den von innen so ein bisschen zu bedienen. Und dieses Vieh hat, nein, Rexy, denn liebe Rexy, hat für durchaus den ein oder anderen Schreckmoment am Set gesorgt, weil dadurch, dass der so nass geworden ist und die Elektronik dann ab und an eine Macke hatte, hat er sich ab und an von alleine einfach bewegt. Das heißt, die saßen so beim Essen und dann kam dieser Dino und hat
Gott.
irgendwie sich bewegt, so mit dem Kopf oder Mund auf oder so.
Ach du Scheiße.
Und da gab es dann wohl durchaus Momente, dass dann einer da drin saß und der Dino sich auf einmal irgendwie bewegte, wie er es eigentlich nicht sollte. Was wohl durchaus gefährlich war, weil man immer gucken musste, wo man mit seinen Extremitäten ist in diesem Tier, damit einem nichts, ja, eingeklemmt wird. Aber die Vorstellung finde ich auch hart gruselig. Da sitzt du und isst irgendwie deine Nudeln zum Mittag in der Drehpause und auf
Ja.
einmal, weil dieses Vieh ist ja auch einfach riesig, bewegt er sich so und du weißt, da sitzt keiner drin, da ist gerade keiner. Ja, das ist irgendwie, ja. Also Steven Spielberg und seine Figuren in seinen Filmen, das ist immer schwierig mit dem Wasser. Der Dino bewegt sich von alleine, der weiße Hai bewegt sich gar nicht.
Ja, an dieser Stelle eine kleine Cross-Referenz. Der weiße Hai von Steven Spielberg habe ich mit meinen anderen Podcast-Kollegen Marco und Stefan mit Grummelige Alte Nerds besprochen. Müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen weiter bei Spotify runter oder hochscrollen, weil die Folge schon ein bisschen älter ist. Aber wie gesagt, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Nur eine kleine Cross-Promo.
Lohnt sich auf jeden Fall. Die Folge habe ich auch gehört. Sprecht da, glaube ich, auch sehr ausgiebig über die einzelnen Schauspieler.
Ja, danke Marco, dass du ja auch über die Kinderdarsteller, die über das Kind, was gefressen wurde, über weiß ich nicht, wie das an
Oh
die Rolle
Gott.
gekommen ist, sprechen durften. Also ich möchte auch liebe Grüße bestellen. Also ich hoffe, die hören sich das an, Stefan, Marco. Ich bin dieses Jahr sogar noch neben meiner gediegen Rumoxidientheologie, ich bin auch noch zweimal bei Stefan und Marco ein Filmklassiker, den ich noch nicht preisgeben möchte. Und einmal noch, worauf ich mich sehr freue, ein Jahresrückblick, weil ich einfach Jahresrückblicke liebe und ich bei Stefan und Marco noch nicht da bei den Jahresrückblicken davor noch nicht dabei sein durfte, konnte, aber jetzt bin ich dabei und ich würde gerne auf das Filmjahr 2024 zurückblicken, weil ich glaube, da sind doch einige coole Filme dabei gewesen.
Auf jeden Fall. Da gibt es definitiv einiges, über das man sprechen kann. Ich bin gespannt. Und die Weiße Hai-Folge kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe sie mir auch angehört. Ich glaube, über 2 Stunden
Ja,
geht die
ja, ja.
irgendwie. Es dauert so ein bisschen, bis ihr dann zum Filminhalt kommt. Aber ich habe die tatsächlich gehört, bevor ich den Film mal geguckt habe. Inzwischen habe ich den Weißen Hai dann aber auch mal gesehen. Und also man kann auch wieder nur sagen, Steven Spielberg als Regisseur ist einfach fantastisch. Das kann man
Ja,
nicht anders
also
sagen.
ich finde ja auch, ich hatte ja am Anfang der Folge gesagt, dass er jetzt eher nicht mehr so aktiv ist. Mir ist dann auch eingefallen, dass es ja noch Ready Player One gab. Der ist ja auch gar nicht so alt, 2018, 2019 oder so. Und der hat mir auch noch extrem gut gefallen. Also der war auch noch ziemlich gut.
Ich glaube, den habe ich auch gesehen, aber ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Das ist doch so mit dieser Computerwelt, wo man doch irgendwo in so einer
Ja, das ist
Online-Welt ist.
so eine Liebeserklärung an so Arcade-Games oder so Videospiele früherer oder nostalgische Videospiele. Und genau, da geht es, glaube ich, das ist auch so eine Dystopie und auch so Virtual Reality und mit diesen Brillen. Und irgendwie gibt es in einem Spiel so ein Easter Egg oder so. Und das verhilft einem zu einem besseren Leben, also mehr Geld und so. Und der Protagonist will das gerne erreichen und wird dann von verschiedenen Antagonisten und was ich was. Und das Spiel ist, weiß ich nicht, ob das ganz sauber verläuft. Auf jeden Fall muss er verschiedene Hindernisse überwinden. Ich glaube, es gibt auch Cameo-Auftritte von so, ich weiß nicht, wie da Steven Spielberg an die Lizenzen gekommen ist, so von bekannten Videospielfiguren oder so. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so, ich habe den Film vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen, aber der ist auf jeden Fall auch sehr gut.
Ja, also was so Steven Spielberg anfasst, lohnt sich durchaus. Und bei dieser Dino-Park-Geschichte, da hatte er wohl auch irgendwie einen guten Riecher, weil die haben das Drehbuch ja gekauft, bevor das Buch so richtig, oder die Rechte am Drehbuch gekauft, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Und unter anderem James Cameron und Peter Jackson haben wohl, oder zumindest James Cameron hatte auf jeden Fall auch Interesse an dem Ganzen. Und mit Jurassic Park hat Steven Spielberg wirklich viel inspiriert, wenn auch die George Lucas-Geschichte nicht ganz richtig ist, was auch immer ich mir da zusammen ja, falsch erinnert. Aber Peter Jackson war davon so angetan, dass er dann auch sich an größeres Material sozusagen rangewagt hat und Herr der Ringe ja eben umgesetzt hat.
Da muss man auch sagen, ich glaube, was man mit verhältnismäßig wenig Mitteln erreichen kann, ich glaube, die ganze Herr der Ringe-Trilogie hat 90 Millionen Dollar gekostet. Drei Filme, die in
Echt
ihrer Gesamtheit irgendwie
heftig.
4 Stunden gehen. Das ist auch irre. Aber da gibt es ja auch Dokumentationen, die insgesamt 16 Stunden lang sind, wie die Rüstungen und Waffen und was Sets
Ja.
geschmiedet und gefertigt wurden. Genau, da sind wir wieder an dem Punkt, der diese ganze Podcast-Folge begleitet. Einfach, dass man das Geld schon eine Rolle spielt, aber das Herzblut bei Filmemachern einfach wichtiger ist. Und man kann bei Peter Jackson und bei Steven Spielberg, auch bei James Cameron, also ich hätte den Film, glaube ich, mir auch in seinen Händen gut vorstellen können. Das
Ja.
ist auf jeden Fall bei den dreien und auch bei anderen Regisseuren der alten Zunft, sage ich mal, der alten Schule auf jeden Fall der Fall, dass sie sich zu helfen wissen, dass sie nicht nur auf Budget angewiesen sind. Und natürlich die ganzen Leute, die sie denn engagieren, die Produktionsfirmen, die Attrappen bauen, Sets bauen und so.
Ja.
Ich glaube, Herzblut schlägt immer noch so, das reine,
Ja.
den reinen Computereffekt wird immer noch von Herzblut, glaube ich, noch übertrumpft.
Ja, man sieht einfach die Liebe zum Film bei denen, man sieht die Liebe zu den Geschichten und dann auch beim Casting sind die ja auch mit involviert und das ist auch so bei Herr der Ringe einfach so perfekt gecastet einfach. Das ist ja ein Hoch darauf, dass es das gibt. Und bei Herr der Ringe, zumindest bei der Originaltrilogie, ist es ja auch noch so, die Orks sind ja auch Menschen mit Kostümen, Masken drüber und das ist auch so viel besser irgendwie. Als wenn man die komplett animiert, finde ich.
Finde ich
Das
auch.
ist so
Also bin
ein,
ich deiner Meinung. Also
ja, ganz anderer Charme
gerade
nochmal.
der.
Ganz anderer Charme einfach
Ach
irgendwie,
so,
wenn
ja.
man da wirklich diese Menschen laufen sieht. Ja,
Ja.
die anderen Orks sind auch gruselig, man kann auch viel machen, aber es ist so wie bei den Dinos auch, es macht irgendwie einen Unterschied, wenn da wirklich was steht als Greenscreen.
Ja, also Also gerade so am Ende von Die Gefährten, so der Endfight von Aragorn gegen den Uruk-hai, das ist einfach es spielt ja Neuseeland, es wird Neuseeland gedreht, und es ist einfach so ein 2 Meter Samoaner Stuntman, muskelbepackt, der dann in diese Uruk-hai-Schminke und was ich was Rüstung gesteckt wurde. Und es ist einfach schon eine ganz andere Bedrohung, dass er wirklich ein physisch beeindruckender Mensch einfach maskiert und geschminkt wurde und er dann gegen den menschlichen Protagonisten antreten muss, als wenn das jetzt so rein CGI
Ja,
erzeugt wäre.
das ist einfach wirklich was ganz anderes noch. Wobei das auch nicht natürlich nicht heißt, dass alle modernen Filme schlecht sind. Aber es ist
Nee,
so,
soll es
ach,
nicht
einfach
heißen,
so viel
genau.
besser gealtert. Ja. Deswegen, also Jurassic Park hat ja auch beste Tonmischung, bester Tonschnitt und beste visuelle Effekte, die Oscars gewonnen. Und das ist sowas von verdient einfach. Denn ja, die Protagonisten sind cool, man fühlt auch mit denen mit, die Kinder sind nicht so nervig, aber die Hauptakteure, auch wenn man sie gar nicht so viel sieht, sind für mich echt die Dinos, weil die
Ja,
so, so lebendig, so echt wirken.
da gehe ich mit auf jeden Fall.
Und wer weiß, also angeblich soll ja so DNA, selbst wenn es gut eingeschlossen ist, nach 65 Millionen Jahren nicht mehr so gut zu finden sein. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da ja doch noch was. Dann wäre ich allerdings sehr dafür, wenn sie so einen Dino-Park bauen. Vielleicht einfach nur mit den Pflanzenfressern? Dann ist die Gefahr, dass was passiert, deutlich geringer. So die Raptoren und die T-Rexe könnte man
Langweilig.
ja weglassen, vielleicht.
Da würde ich nicht hinfahren. Das.
Aber dann könnte man vielleicht so aussteigen und die streicheln. Und stell dir vor, du könntest auf so einen Triceratops reiten. So, dann sitzt du hinter diesen Dingen auf
Ich
dem Hals.
streicheln, so ein Triceratops hat auch Hörner. Also streicheln würde ich die jetzt auch nicht unbedingt, trotzdem nicht. Also egal, ob sie eher pflanzliche Nahrung bevorzugen, aber ja, keine Ahnung.
Ja. Oh, Alenas Anekdote muss ich ja nochmal mit einbringen. Die erzählte nämlich richtig, ich hoffe, ich gebe das jetzt korrekt wieder, dass ihr Bruder ihr diesen Film mal zeigte, als sie noch relativ klein war. Und dann hatte sie immer so ein bisschen Angst im Dunkeln oder als sie dann mal draußen irgendwie im Zelt im Garten übernachtet haben, so, da hatte sie immer Angst, dass dann die Dinos kommen. Und ich kann das verstehen, gerade wenn man das als Kind sieht. Und ich finde, besonders diese Raptoren, habe ich ja schon gesagt, die sind so gruselig einfach aufgebaut, wie sie da kommen und dann immer gucken und mit ihren Krallen und so, dann. Und dann sind diese Geräusche ja so mit diesen Tiergeräuschen, dann sitzt du da draußen nachts im Zelt und hörst es irgendwo knacken und rascheln und so ein, weiß ich nicht, Eule rufen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann Angst hat, dass Dinos kommen und einen angreifen.
Ja, also es ist kein expliziter Film, sage ich mal. Es bleibt in der alles
Nee.
FSK 12 Freigaben klar. Aber es ist schon, man sollte jetzt seine Kinder jetzt nicht so früh damit. Also ich habe ihn auch lange, lange vor Vollendung des 12. Lebensjahres gesehen, aber in den 90ern war das auch noch was anderes. Aber ja, vieles wird ja auch der Fantasie überlassen. Also
Ja.
dann schwenkt die Kamera rechtzeitig weg. Allein im Opening von Teil 2 wird einfach ein kleines Kind von Dinosauriern gefressen. Und das wird aber dann auch eher der Fantasie. Also, das ist auch irgendwie eine ziemlich miese Szene, mies im Sinne von Sünde, weil irgendwie sind da irgendwelche reichen Eltern mit ihrem Kind da auch auf so einer Insel. Da stellt sich raus, dass es die zweite Insel war von John Hammond und füttert irgendwie am Strand irgendwelche ganz so kleine, niedliche
Diese
Saurier an.
Mini-Dinos, die so ein
Die
bisschen
sind so
aussehen wie so
klein, und man denkt sich auch voll
Mini-Raptoren.
cute, wenn es kommt immer mehr
Nein,
und die umzingeln die
gruselig.
und die sagt und dann
Ich
und dann sagt sie nie und dann springen sie die schon an und man hört dann noch diese hohen Schreie und dann fadet das auch langsam out, glaube ich, aber man weiß, dass einfach dieses Kind gefressen wurde. Das ist schon ein ziemlich harter Tobak.
Das ist auch so ein Storytelling, was mich jedes Mal wieder kriegt, wenn dann hast du so ein kleines Tier und dann ist da eins, dann guckst du kurz weg und guckst wieder hin, dann sind da mehr. Und das ist häufig mit so einem Krabbelgeräusch, finde ich, hinterlegt. So ein bisschen sowas Insektenartiges, wenn man solche Szenen hat. Das ist dann immer so, das finde ich ganz, ganz gruselig, wenn da so kleine Tiere immer mehr werden und ja.
Ja, also da ich jetzt den zweiten Teil schon ins Spiel gebracht habe, wir haben ja auch schon Jurassic World die Reihe angeschnitten, dann kann man ja auch die Jurassic Park Reihe noch mal ganz kurz ansprechen.
Ja.
In Jurassic World, nee, Jurassic Park 2 The Lost World oder so, Da ist ja, wie gesagt, Jeff Goldblum der Leading Man, der Leading Character. Da geht's, glaube ich, den habe ich nicht so oft gesehen wie Teil 1. Es geht, glaube ich, um die zweite Insel von John Hammond. Und es sollte eigentlich eine Rettungsaktion werden, aber irgendwelche, wie das halt, es ist auch wieder so eine Kritik am Menschsein oder irgendwelche korrupten Söldner haben dann den Job quasi so fake-mäßig als Rettungsmission übernommen und wollen die Dinosaurier dann auch irgendwie verhökern oder keine Ahnung. Und dann kommt irgendwie so ein Container, kommt dann ein T-Rex nach San Diego. Und dann gibt es dann auch irgendwie eine Szene mit einem Hund und einem Pool. Also dann so ein T-Rex läuft dann irgendwie in San Diego durch die Nachbarschaft rum. Der zweite Teil hat für mich das Problem, dass es halt den überragenden ersten Teil gab und man das immer vergleicht. Aber ich finde, an sich funktioniert der Film, gerade auch wegen Jeff Goldblum und auch einiger coolen Szene. Ich glaube, die greifen auch wieder auf animatronische Puppen über weite Strecken zurück. Funktioniert das schon ziemlich gut. Er hat halt das Problem, dass er so einen überlebensgroßen Vorgänger hat. Und Teil 3 litt dann auch an so krassen Budgetkürzungen. Ich glaube, der war auch kommerziell nicht besonders erfolgreich. War auch echt mit 89 Minuten, 90 Minuten auch extrem kurz, auch der kürzeste Jurassic Park-Film. Und da bleibt, also bei bestem Willen, den habe ich auch bestimmt dreimal gesehen, vielleicht viermal. Da kann ich dir den Plot nicht mal mehr zusammenfassen. Also ich weiß, dass da der T-Rex weichen musste und da so ein Badass-Dino war, der so ein großes, so ein Rad auf dem Rücken, also oder so eine Art, na, nicht Flosse, aber irgendwie sowas Krasses auf dem Rücken hatte. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also ich habe halt alle drei so mehr oder weniger nacheinander geguckt. Und bei dem zweiten ist das doch, dass sie dann da anfangen mit diesem Flugzeug, was über die Insel fliegt und dann
Nee, das ist der dritte
landen sie
Teil,
da
glaube ich. Das ist
zufällig.
der dritte Teil mit dem.
Das
Der
ist der dritte
zweite
Teil.
Teil fängt ja mit dem kleinen Mädchen an, was ich erwähnt habe, was von den
Ja.
Mini-Tieren gefressen wird. Und im dritten Teil wird ja Sam Neill als Dr. Grant reaktiviert, weil irgendein Kind oder irgendeine Familie auf der Insel verschollen ist. Aber wie heißt denn dieser Badass-Dino mit dem großen Flosse auf? Spinosaurus.
Das Vieh! Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, der hat dann nicht auch ein bisschen längere Arme als der
Ja,
T-Rex.
ich google mal
Und der hat
Spinosaurus.
dann, ja.
Der hat
Ja,
irgendwie
ist es nicht
so
so
einen
ein
großen,
Schwimmtier?
so ein, nee, der ist dann so an Land unterwegs, hat doch so eine lange Schnauze und der hat auf dem Rücken hier irgendwie sowas,
So
so
aufgestellte Stacheln, ja.
einen
Der
aufgestellten,
Spinosaurus,
genau.
griechisch-lateinisch Dornex, ist eine Gattung Theropoda-Dinosaurier, die während der späten Unter- und frühen Oberkreide im heutigen Nordafrika lebten. Er wurde in Ägypten entdeckt.
Ah ja.
Und vom deutschen Paläontologen Ernst Stromer von Reichenbach beschrieben.
Ja, ich finde, der hat den Film noch so aufgewertet, weil der war schon auch eine ziemlich coole Bedrohung. Ich glaube, tötet der in dem Film nicht auch einen T-Rex oder so? Ich weiß es aber nicht genau.
Die
Aber
kämpfen auf jeden Fall. Ah ja, er bringt ihn um.
ansonsten kannst du den dritten Teil aber auch
Stimmt.
vergessen. Also
Ja, nicht so. Nee, stimmt. Nein, also der erste war wirklich mit Abstand der beste.
ja. Kann man so sagen.
Ja, kurz abgelenkt von dem Krams. Ah, ja, hattest du denn auch so, das gibt ja anscheinend sehr viele Computerspiele davon, wo man seinen eigenen Jurassic Park bauen konnte. Hattest du sowas?
Nee, ich hatte das nicht. Ich hatte tatsächlich, das ist auch so ein typisches 90er-Gimmick. Das war auch irgendwie, es roch auch ein bisschen eklig. Ich hatte so ein Glibberei oder irgendwie, hat auch im Dunkeln geleuchtet und irgendwas musste man damit machen, dass das irgendwie. Vielleicht beschreibe ich das auch völlig falsch. Vielleicht ist es auch so eine komische, verfälschte Kindheitserinnerung. Ich meine, ich hatte das. Und dass man, weiß ich, muss man das in Wasser legen? Oder das war nur so eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall konnte man
Und wo
einen
sind Dino geboren wird?
Dinosaurier-Figur daraus gewinnen oder so. Sowas hatte ich, glaube ich. Aber es kann auch, wie gesagt, so eine verquerte Kindheitserinnerung sein. Kann sein, dass ich es auch nur gesehen habe, dass es das gibt und dass ich es gerne gehabt hätte. Ich hatte auf jeden Fall mal aus so einem Burger King-Menü so ein oder McDonald's, ich weiß nicht, möchte jetzt auch keine Fastfood-Ketten gerne aufhalten, so ein Dino-Skelett, was im Dunkeln geleuchtet hat, auch so ein Plastik-Dino-Skelett halt. Das hatte ich, glaube ich.
Oh, ich glaube, sowas hatte mein Bruder vielleicht auch. Der fällt ja auch dann sehr in diese Dino-Zeit. Ich weiß aber gar nicht, der hatte, glaube ich, nie so eine heftige Dino-Phase.
Ich hatte eine
Oder?
richtig heftige Dino-Phase.
Ich bin da nicht so sicher. Vielleicht war ich auch noch zu klein,
Ich bin
als
mir
er
auch
die
nicht sicher, ob die
Dino-Phase hatte.
Dino-Phase schon vorbei ist bei mir.
Oh, ich finde, die kann durchaus bestehen bleiben. Ich
Ja.
finde es ja auch schön, dass diese T-Shirts, die man da im Film in diesem Shop sieht, dass es die im Grunde heute ja gibt. Also man kann ja T-Shirts mit diesem Jurassic Park-Logo drauf kaufen. Wobei das
Ich
ja
habe
auch schon
eins
ein bisschen
sogar.
komisch ist, weil aus der Jura kommen die T-Rexe ja gar nicht. Die haben ja später gelebt. Du hast
Wow.
sogar ein. Ja, das
Ja,
passt ja.
ich habe ein Jurassic Park T-Shirt, aber das ist schon, das ist witzige Anekdote. Das ist schon so, das habe ich schon ewig. Es ist schon so ein bisschen ausgetragen und jetzt trägt mein Vater das als so, wenn er mit dem Hund Gassi geht oder
Ah.
so. Also mein Vater, also immer
Cool.
wenn wir sonntags bin ich auch immer mit der Hunderunde dabei und dann trägt mein Vater relativ oft mein altes Jurassic Park T-Shirt.
Wie schön.
Ich hatte ja meine erste Jurassic Park Filmerfahrung. Wir hatten nicht die Original-VHS, wir hatten tatsächlich eine Fernsehaufzeichnung auf Videokassette überspielt. Und die DVD habe ich mir tatsächlich erst irgendwie, weiß ich nicht, wie alt war ich? 13, 14, da konnte ich auf meiner PlayStation 2 damals DVDs gucken. Und dann habe ich so ein paar Filme, weiß ich nicht, Taschengeld oder vom Geburtstagsgeld oder so, langsam so nachgekauft, die ich als Film nur auf Video gesehen habe. Und dann habe ich mir dann mit 13, 14, ich halte es mal in die, das können jetzt die Podcast-Hörer nicht hören, aber in die Kamera habe ich mir diese Box hier mit allen drei Teilen. Das sind noch die DVDs. Ich
Oh,
habe von
schick.
Teil 1 aber auch noch die Blu-ray, weil ich natürlich das Blu-ray-Update noch mitmachen wollte.
Na klar, mit diesen drei, sind das T-Rexe da vorne
Ja, das
drauf?
ist, glaube ich, T-Rex, Raptor und dann der Spinosaurus, den wir besprochen haben. Die
Hm.
ganzen Antagonisten quasi. Und dann habe ich noch, jetzt kann ich auch mein anderes kreatives Medium hervorheben. Ich habe auch schon seit vielen Jahren den Soundtrack. Und ich habe ja
Natürlich.
auf Paddels Blog neben Kritiken von Metal-Alben, habe ich auch noch so eine ganz kleine Rubrik, die alle paar Monate, alle paar Wochen aufkommt. Der Soundtrack meines Lebens. Da stelle ich halt meine Lieblings-Soundtracks vor und den Film dazu. Und da habe ich halt auch schon so Film-Soundtracks, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Zum Beispiel hatte ich auch vorgestellt, da auf meiner Plattform Paddels Blog, zuletzt mit auch König der Löwen oder halt The Last Samurai von Hans Zimmer, also der den Soundtrack geschrieben hat, einfach auch ein sehr epochaler Soundtrack. Und ich werde, glaube ich, jetzt demnächst auch mich mal mit John Williams und dem Jurassic Park Soundtrack da auf der Plattform quasi auseinandersetzen. Also demnächst der Soundtrack
Das
meines
passt
Lebens,
doch.
Jurassic Park.
Dann alle zu Instagram und folgt MyPuddles Blog.
Ja, gerne.
Kannst uns dann ja taggen, dann können wir die Folge da nochmal erwähnen.
Ja, das mache
Der
ich.
Soundtrack ist aber echt, ja, epochal, trifft es einfach sehr gut. Insgesamt einfach ein echt fantastischer Film.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe sogar alles, was ich an Trivia dazu so rausgesucht habe, bin ich schon losgeworden.
Und ich muss für die Zuhörerschaft nochmal erwähnen, ich habe, also nicht, dass ich angeben will, aber ich habe ziemlich leidenschaftlich über den Film gesprochen, finde ich. Also ich finde, ich hatte sehr viel Spaß, darüber zu reden. Ich habe alles aus mir selbst rausgeholt. Ich habe hier keine Notiz oder sowas liegen. Und ich finde, dafür habe ich es, Eigenlob stinkt, aber ich finde, dafür habe ich es überragend gemacht.
Also ich finde das auch, jetzt fehlt mir das richtige Wort, beeindruckend, dass du das alles so wusstest. Ich habe hier sehr viele Notizen, habe diesen Film vor 2 Tagen oder so nochmal, nee, vor 3 Tagen oder so mir nochmal angeguckt und nochmal schön viel aufgeschrieben und rausgesucht und nachgelesen und du kriegst das einfach alles so hin.
Ich glaube, man hat mir
Die
angehört, dass
Dino-Begeisterung.
dieser Film mich als Cineast, glaube ich, als den, ich würde
Ja.
mich als solchen bezeichnen, extrem sozialisiert und geprägt hat. Und ich habe ihn oft gesehen und ich habe vieles in mir aufgenommen. Und ich glaube, der Film hat einfach überhaupt das in mir geweckt, dass mich Filme und coole Geschichten oder interessante, gut inszenierte Geschichten mit coolen Soundtracks einfach, dass mich das fasziniert. Und das, ich glaube, das kann man. Dieser Film, der das mit einem gemacht hat, ich glaube, jeder Filmfan hat diesen einen Film, das kann man nicht so leicht irgendwie, ja, das kann man nicht vergessen. Und deswegen
Nein.
konnte ich das jetzt einfach alles aus dem Stand, einfach aus dem Kaltstart heraus einfach abrufen. Hätte ich jetzt bei anderen Filmen vielleicht nicht gekonnt. Also ich konnte das noch nicht mal bei der mit dem Wolf tanzt, der erste Film unserer Trilogie, den habe ich, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ich wollte einfach einen Film aus meinem Geburtsjahr nehmen, einfach einen erfolgreichen Film. Den habe ich tatsächlich nur einmal geguckt und dann musste ich ihn für unsere Aufnahme nochmal gucken. Und der ist auch toll und so weiter. Aber wenn ich den so angegangen wäre wie diese Folge, wäre ich gescheitert. Also da hätte ich das gar nicht, allein schon aus meiner Erinnerung, gar nicht abrufen können. Das kann ich nur mit so Filmen machen wie Jurassic Park oder den eben schon erwähnten König der Löwen oder so. Das,
Ja,
ja.
sind vielleicht auch ein bisschen weniger komplex als der mit dem Wolf tanzt.
Ja, auch wahr. Auch true.
Ja, aber trotzdem sehr beeindruckend. Aber voll verständlich, dieser Film ist, ja, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich so lange gebraucht habe, um den zu gucken. Aber ich bin der Meinung, ich habe es geschafft, bevor ich 30 war. Das ist vielleicht auch schon was
Besser
wert.
spät als nie.
Genau. Ja, ich glaube, dann. Hast du noch irgendwas, was du diesem Film unbedingt noch loswerden möchtest?
Ich glaube, ich habe alles aus mir rausgeholt, was ich aus mir rausholen konnte. Ich würde ihn einfach grundsätzlich filmaffinen Menschen, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben. Ich will jetzt Leute nicht. Ich bin keiner, der mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, so, wie kannst du ihn noch nicht gesehen haben? Aber jetzt, wenn ihr die Folge gehört habt und ihn dann immer noch nicht guckt, dann würde ich den erhobenen Zeigefinger rausholen.
Ja.
Guckt euch den Film an. Also man muss, also ich habe jetzt hier viele Dino-Namen, Dilophosaurus, Brachiosaurus in den Raum geworfen. Man muss jetzt kein Paläontologe sein. Es ist einfach ein
Nein.
extrem gut gemachter Film. Gutes
Ja.
Pacing, gute Dramaturgie, gute Charaktere, die trotz der Tatsache, dass es ein Abenteuerfilm ist, der keine Charaktere entwickeln soll, auch gute Charaktermomente hat. Es ist einfach, ja, es ist einer der wenigen Filme, die ich mit einer 10 von 10, also ich habe so ein Moviepilot-Profil, da habe ich mich mal eingeloggt und da habe ich ein paar 10 von 10 Filme. Es sind nicht viele und es gehört schon viel dazu, einen Film, also für mich eine 10 von 10 zu geben, aber der gehört für mich dazu und ich würde ihn wirklich immer empfehlen.
Das ist, glaube ich, sehr umfassend. Da kann ich mich bei dem Fazit eigentlich nur anschließen. Den muss man schon gesehen haben. Die, ja, auch wenn die Charaktere nicht deep sind, diese Begeisterung für diese Dinos und dieser Enthusiasmus, der trägt einen da auch durch den Film, weil auch wenn die da wegrennen, wenn der T-Rex kommt, dann stehen sie da wieder, schauen den Brachiosauren zu. Und dann ist einfach diese geradezu kindliche Begeisterung für Dinos wieder da, die einen eigentlich einfach mitnehmen muss. Und selbst am Ende sind halt keine Monster. Es ist so, ja, man ist froh, dass man noch lebt, aber dieser T-Rex, der steht einem einfach zu Recht auch wieder da und ja, lebt auf dieser Insel. Deswegen, ganz klare Empfehlung von allen Seiten.
Ja.
Guckt euch das an. Ja, und wenn ihr dann von Steven Spielberg begeistert sein seid, sucht die Weiße Hai-Folge von den grummeligen alten Nerds.
Auch eine Empfehlung.
Damit beenden wir dann unser 90er-Special mit diesen drei Folgen aus unseren Geburtsjahren. Paddy, dir ganz lieben Dank, aber ich bin sehr sicher, man wird dich hier nicht zuletzt gehört haben.
Ja, also es gibt, glaube ich, noch viele Ideen oder Konzepte, zu denen ich, glaube ich, was beitragen könnte. Wir haben ja schon im Off quasi bevor wir Record gedrückt haben, über eine Idee, die ich hatte, gesprochen. Und ja, ich war sehr gerne dabei. Ich rede eigentlich immer gerne über Filme und um Popkultur. Und wenn man mich dabei aufnimmt, ist auch in Ordnung. Und ja, um einen anderen 90er-Film zu zitieren, einen anderen Protagonisten, I'll be back. Ich komme wieder. Wahrscheinlich.
Doch, doch, sicherlich. Ha, dann bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Kommt doch mal bei Social Media vorbei und Prost!
Prost!
Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
Und für die Musik an Uwe Junge.
Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.